Fritz.
Achso, du möchtest natürlich auch stehen bleiben.
Ja, du fährst, hab ich doch gesagt.
Ach so.
Jetzt sei mal leise, jetzt kommt mein Name.
Okay, pass auf.
Krass.
Nee.
Nee, noch nicht, jetzt kommt erst mal. Doch. Jetzt. Ah nee, kommt ja gar nicht. Ist ja jetzt in meinem Bett am Anfang. Stimmt, mit Hendrik Schröder. Schönen guten Abend. Offene politische Runde heißt es heute im Blue Moon. Das heißt, ich lade euch ein, anzurufen unter 0331 70 97 110, um mit mir über alle möglichen politischen Themen zu sprechen, die euch so in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen sind, die euch neugierig gemacht haben, die euch aufgeregt haben, wo ihr Redebedarf habt, wo ihr vielleicht auch eine Frage habt, wo ihr andere mit ins Boot holen wollt, wo ihr mit mir drüber reden wollt oder einfach euch nur mal Luft machen, Skepsis äußern, Besorgnis äußern. Diese Welt ist voll von politischen Ereignissen und das ist die Sendung, in der wir alle möglichen derselben besprechen können. Ihr sagt welche, ihr kommt mit den Stichworten, mit den Themen, mit den Fragen und dann quatschen wir darüber. 0331 70 97 110 die Nummer und wir rufen euch auch natürlich wie immer sehr gerne zurück. Herr Schrag, die Musik bitte.
Also ich bin jetzt aber nicht mehr da, ne? Jetzt ist sozusagen deine Sendung. Dann jetzt nur noch meine Musik.
Jupiter und Orquest International mit The World is My Land gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute aktuelle politische Runde zelebrieren, die aktuelle politische Runde. Das heißt, ich lade euch ein unter 0331 70 97 110, wie immer die Nummer, mich anzurufen, hier im Blue Moon und mit mir aktuelle politische Themen zu besprechen, die euch angehen. Also, die euch direkt angehen, weil es vor eurer Haustür passiert oder die euch einfach nur angehen, weil ihr politisch mitdenkende Wesen seid, weil ihr nach konsumiert, euch Gedanken macht, weil euch bestimmte Themen interessieren, dann ruft mich an und lasst uns das besprechen. 0331 70 97 110, so eine Art Abschweifen, falls ihr dieses Genre im Blue Moon in der Late Line kennt, das machen wir dann am Mittwoch auch mit meiner Wenigkeit. Ich mache hier die ganze Woche quasi fast, weil alle verreist sind. Und heute machen wir das aber mit einem politischen Thema sozusagen oder mit politischen Themen. Also heißt weit gefasst von bis. Ne? Also worüber wollt ihr reden? 0331 70 97 110. Wir können diskutieren, wir können streiten, wir können Ideen austauschen, wir können Argumente austauschen, aber wir können es auch gegenseitig bereichern, wenn es Themen gibt, wo ihr sagt, hey, weiß ich nicht so genau, was passiert dort eigentlich da? Eigentlich finde ich spannend, aber so richtig steige ich auch nicht durch. Können wir uns dem auch gerne annehmen? Der geschwätzige Moderator weiß manchmal auch drei Sachen und dann rufen bestimmt noch einige an, die auch noch mehr wissen. Und wir werden gemeinsam ein bisschen klüger, was die Ereignisse in diesem Land und in dieser Welt angeht. Also meldet euch mit euren politischen Themen, die euch bewegen, die euch aufregen, die euch wahnsinnig machen, die euch neugierig machen unter 0331 70 97 110, so wie der Markus das gemacht hat. Markus aus Kamen, hallo.
Richtig, servus.
Kamen, Nordrhein-Westfalen.
Richtig, Kamen mit KA, genau.
Ah ja, warum hört man da Fritz?
Weil ich, ich habe das über so ein Fernseher laufen und irgendwie mit Antennenkabel und ich weiß nicht, keine Ahnung, hab mal so Durchlauf gestartet und irgendwie kriegen wir ganz viele Radiosender und dann ist Fritz dabei.
Und einer der besten im
Richtig,
Netz.
Ist auch Sendeplatz Nummer 1.
Okay, war eigentlich nur Spaß. Markus, offene politische Runde heute und Richtig. Du sagst uns, über welches Thema wir jetzt, weiß ich nicht, wollen wir streiten, wollen wir diskutieren, was
diskutieren, was streiten, wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich erstmal allen Hatern, die sagen, Flüchtlinge gehören nicht nach Deutschland, den bildliche Pflaster auf den Mund kleben. Weil, sowas will ich gar nicht hören, weil wir leben in Deutschland und Deutschlands Gesetz ist ja Grundgesetz Nummer 1, ist jeder Mensch ist vom Gesetz gleich, somit auch die Flüchtlinge. Und deshalb würde ich sagen, Flüchtlinge sind willkommen, weil sie sind Menschen. Und Menschen dürfen in Deutschland leben, egal wo sie herkommen, also auch Flüchtlinge.
Ich will ein bisschen dazu sagen, Markus, dass wir morgen Abend im Blue Moon und in der Late Line uns 3 Stunden lang diesem Thema Flüchtlingspolitik annehmen werden und das nochmal in allen Facetten mit allen Hörern besprechen werden. Deswegen verzeih mir, wenn ich jetzt nicht so auf die Details eingehe, aber was mich interessieren würde, ist, wo du sagst, du rufst an, um allen Leuten, die Anti-Flüchtlingsleuten ein Pflaster auf den Mund zu kleben. Wie nimmst du denn die Stimmung wahr? Was sind Anti-Flüchtlingsleute? Wieso deine Motivation, da mal einen Satz rauszuhauen?
Also die ganzen Hater, die, also Leute, die mal schreiben, wenn es bei Facebook einen Post gibt, ja, da und da wird ein Flüchtlingsheim aufgemacht. Sofort, was sollen Flüchtlinge, die kriegen noch immer Geld als wir und bla 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 und dann die ganzen Bilder, die noch zu sehen ist, irgendwie habe ich was auf Facebook gesehen, das war irgendwie sowas, Deutscher kriegt normalerweise 4 Euro noch was, 3 Euro noch was und ein Flüchtling kriegt 6,90 € zum Leben. Und das ist schon wieder so ein Bild, wo ich denke, warum machen die sowas auf Facebook? Warum posten die so einen Scheiß, dass die Flüchtlinge mehr Geld kriegen als wir?
Ja, warum?
Das ist eben der Grund, weil die Flüchtlinge kommen hierhin, haben nichts, haben kein Geld.
Nee, ich meine, warum posten die das? Was sind das? Sind das alles indoktrinierte Neonazis, die dahinter stecken? Sind das uninformierte Leute? Haben manche davon auch recht mit manchen Aspekten oder was ist
das? Also ich denke, es sind einfach nur irgendwelche Leute, die denken, Deutschland gehört den Deutschen und die Ausländer raus, keine Ahnung, wie damals in der NS-Zeit. Oder einfach Leute, die haben keine Ahnung, die wissen, die denken, okay, die kommen in unser Land und klauen unsere Arbeit, unser Geld, aber das stimmt natürlich nicht. Die sind ja nicht freiwillig abgehauen aus ihrem Land, die mussten ja fliehen.
Was glaubst du, also, aber nimmst du das denn als Strömung wahr, so in deiner Umgebung oder in der digitalen Welt? Und die digitale Welt bildet ja nicht immer eins zu eins die reale Welt ab, weil die Leute mit extremen Meinungen, mit einer besonders dicken Klappe im Netz eben umso lauter und umso präsenter sind.
Ja, also ich sehe jetzt erstmal einen Shitstorm da, weil zwei sehr gute Freunde von mir, weil ich komme ja auch aus Bergkamen, dass ich direkt in der Nähe von, in der Nachbarschaft von kam. Da wurde jetzt eine Turnhalle für Flüchtlinge ausgebaut und sofort dachten zwei Kollegen von mir, komm, wir zünden das da die Turnhalle an. Ich mir auch, hallo, was ist mit denen nicht richtig?
Hm. Wie alt sind die?
Wir sind in meinem Alter.
Okay. Du bist 23, also wenn die jetzt irgendwie 13 gewesen wären und nach Abenteuer suchen, egal welcher Art, dann hätte ich noch irgendwo die Motivation zu solchen Sätzen verstehen können.
Nee, das
also nicht die Tat an sich, aber warum man sowas mal sagt, aus Versehen.
Ja klar, die sagten öffentlich in so einer WhatsApp-Gruppe, kommen wir zünden das die Tunnel an, wir zünden die Leute an, die müssen weg.
Ja. Mit was klatschst du da eigentlich so im Hintergrund?
Das ist mein Tourette.
Das ist dein Tourette?
Genau, also ich klatsche, ich habe solche Kicklaute und das ist dann eben damit, das ist dann wie so ein Klatsch im Hintergrund.
Ach so, okay. Das heißt, damit leben wir jetzt einfach weiter.
Richtig, genau.
Okay. Aber Markus, sind das Einzelfälle von Vollspacken oder also hast du das Gefühl, das Land driftet nach rechts oder entscheidet sich in der Flüchtlingsfrage so generell eher so dagegen, eher ängstlich oder sind das Einzelne?
Also ich glaube, die haben alle wirklich Angst, dass die Flüchtlinge wirklich nach Deutschland kommen und einem deutschen Mann die Arbeit klauen. Ich auch schon letztens mal gehört, habe irgendwie der Staat eingeschrieben, ja, ich als deutscher Mann bin arbeitslos und Flüchtling kriegt meine Arbeit. Das ist auch wieder sowas. Ich würde sagen, sie haben einfach nur Angst, dass die Leute nach Deutschland kommen, die Arbeit kriegen und die dann auf der Straße sitzen irgendwann später. Das haben die, glaube ich, die Angst haben die, glaube ich. Keine Ahnung warum.
Aber keine Ahnung warum. Okay, nee. Markus, waren ein paar Anregungen von dir. Vielleicht hast du Lust, morgen Abend Blue Moon Late Line von 22 bis 1 Uhr einzuschalten, anzurufen. Da reden wir nochmal, wie gesagt, 3 Stunden lang über die gesamte.
Ja, also anrufen tue ich jeden Abend, wenn mir ein Thema einfällt und hören tue ich sollten wir mal.
Okay. Markus, schönen Abend, tschüss.
Ja, bis morgen, ciao.
Ja, also Markus' Anruf, ich wollte da wie gesagt jetzt nicht so wahnsinnig drauf eingehen, auf der einen Seite, weil ich es ein bisschen schwierig fand zuzuhören mit diesem lauten Klacken und auf der anderen Seite auch, weil wir morgen immer über dieses Thema reden, aber wenn ich euch einlade, darüber zu reden, was euch umtreibt, was euch angeht an politischen Themen, dann machen wir das natürlich hier völlig egal, wie das weitere Programm aussieht. Also meldet euch unter 0331 70 97 110. Markus' Plädoyer dafür, er sagte, also allen Anti-Flüchtlingsleuten möchte er gerne ein Pflaster auf den Mund kleben, weil er nicht versteht, wie Leute sich zu solchen flüchtlingsfeindlichen Äußerungen und sogar Ankündigungen hinreißen lassen können, sei es in der realen Welt oder sei es im Netz. Das war das, was ihn umgetrieben hat in den letzten Tagen, in den Wochen. Wie ist es bei euch? 0331 70 97 110, offene politische Runde heute im Blue Moon auf Fritz. Das heißt, wir reden über sämtliche politischen Themen, die euch ja, aus den Medien, aus eurer realen Welt, aus der jüngeren Vergangenheit oder ganz aktuell, die euch interessiert haben und immer noch interessieren, zu denen ihr eine Meinung habt oder zu denen ihr gerne eine Meinung hättet, aber noch nicht so richtig Ahnung habt, aber es interessiert euch wahnsinnig. Also wir können über alles Mögliche reden und uns zusammenschließen, diskutieren, Wissen, Meinungen austauschen und am Ende ist man manchmal so ein kleines bisschen schlauer und hat seinen Geist ein wenig bemüht und vielleicht noch ein bisschen Spaß gehabt dabei. Also meldet euch mal. 0331 70 97 110. Der Redakteur Timo heute Abend sieht zwar manchmal, nein, ich sage das nicht mal toll, sieht immer sehr nett aus und klingt auch so am Telefon und behandelt euch auch sehr freundlich. Also traut euch. Wir machen heute eine aktuelle politische Runde. Das heißt, es gibt kein übergeordnetes Thema, was ich sozusagen vorgebe oder die Redaktion vorgibt, wo wir euch bitten, dazu Stellung zu nehmen und dazu eure Meinung zu äußern, sondern ihr sagt die Themen, so ähnlich wie beim Abschweifen, nur dass es da ja darum geht, über alle möglichen Dinge zu reden. Und in dieser Sendung eher, wenn wo versteht sich der Blue Moon am Montagabend, geht es doch eher um politische, um die harten Themen, die sogenannten harten Themen. Also meldet euch mal mit den Dingen, die euch in den Nachrichten aufgefallen sind, die ihr in der Zeitung gelesen habt unter 0331 70 97 110 und die euch wahnsinnig gemacht haben, die euch aufgeregt haben, die euch nachdenklich gemacht haben, die euch wütend gemacht haben, zu denen ihr euch eine Meinung gebildet habt oder noch nicht und wisst nicht so genau, welche Meinung soll ich denn dazu haben? Also für all diese Sachen ist Platz hier in dieser Sendung. Es gibt nur eine einzige Bedingung, also es ist eure Sendung. Ich kann mich immer hier hinstellen und 2 Stunden reden, will aber am Ende keiner hören, sondern die Leute wollen euch hören. Also meldet euch, so wie Bernd das gemacht hat. Hallo Bernd.
Hallo.
Bernd, jetzt geht's um Griechenland, um das dritte Hilfspaket, das anstehende.
Jo, können wir drüber reden.
Ich glaube,
über alles andere reden, ist ja eine offene Runde.
Genau, ja, aber das hat mir mein Redakteur jetzt hier aufgeschrieben, dass das dein Thema sei.
Genau.
Bernd, richtig. Ich habe so das Gefühl, dass die Leute nach dem letzten großen Clash in den Diskussionen, in den Verhandlungen um Griechenland, dass das Volke zumindest hierzulande etwas müde dieses Themas ist, weil es so endlos scheint. Was ist dein Gefühl in deinem Bekanntenkreis?
Ja, natürlich sind sie müde, das ist ja auch das Ziel. Wenn sie müde sind, dann fragt ja keiner mehr nach, das ist das Gute. Das kann die Regierung ja sehr gut, also insbesondere die liebe Angela, dass man einfach Themen so lange offen hält, bis alle nachher irgendwann sagen, ach, lass mich in Ruhe damit.
Aber auch wenn Angela Merkel in Europa eine sehr große Stimme hat, ist sie ja doch nicht in der Lage, diese Verhandlungen nach Belieben zu gestalten, sondern dass sich diese Verhandlungen so lange hinziehen, liegt ja auch nicht zu unwesentlichen Teilen am Gebaren der griechischen Regierung hier und da, oder nicht? Also da kann sie sich ja auch auf den Kopf stellen.
Naja, im Endeffekt haben sie natürlich den Tsipras mit den letzten Verhandlungen ordentlich in die Knie gezwungen. Das heißt, er muss jetzt dieses Hilfspaket nehmen. Im Endeffekt, ihm bleibt ja nichts weiter übrig. Die haben gesagt, ja, du kannst jetzt das ablehnen weiterhin oder und die Banken bleiben zu. Dann sieh mal zu, wie du mit deinen wütenden Bürgern klarkommst. Und da muss der im Endeffekt nachher drauf eingehen. Es wird sicherlich auch, hat heute der Spiegel schon geschrieben, so einen verdeckten Schuldenschnitt geben. Das heißt, dass sozusagen die Kredite einfach so lange vertagt werden und die Zinsen so niedrig gehalten werden, dass Griechenland natürlich im Endeffekt nachher noch weniger bezahlt, was auch völlig logisch ist. Kommt man nicht drum rum. Und indem man das auf die Zukunft vertagt, kann die Regierung das ohne Probleme machen, weil wenn dann Verluste eintreten sollten, dann ist das ja nicht mehr die Regierung, die jetzt an der Macht ist in 60 Jahren oder so.
In 60 Jahren, okay.
Und ja,
was natürlich in 60 Jahren die Weltwirtschaft bewegt und wer da welche Schulden zurückzahlt, das kann auch niemand prognostizieren.
Kann auch so logischerweise keiner wissen. Das ist ja auch durchaus in Ordnung. Mir wäre es zwar theoretisch lieber gewesen, die hätten einfach gesagt, okay, Schuldenschnitt ja. Griechenland und dann ist das gut.
Naja, es liegt auch nicht zuletzt daran, dass der, wenn ich mich recht erinnere, heute oder gestern auch der IWF sich hat zitieren lassen, der Internationale Währungsfonds, der in all dem ja auch das eine von 3 Parteien ist und gesagt, einen Schuldenschnitt wird es mit uns nicht geben. Also auch
Das haben sie schon vor den dritten Verhandlungen gesagt. Also bevor sozusagen der Tsipras dann nochmal antanzen durfte, um alle Zugeständnisse zu machen, hatte der IWF eine Studie gemacht, die eindeutig zu dem Ergebnis gekommen ist, dass ein Schuldenschnitt unausweichlich ist. Und das haben alle Finanzminister der Euro-Länder gewusst.
Ja.
Am Tag der Verhandlungen. Und sie haben es ignoriert.
Ja, gut.
Ja.
Ja. Okay, also das heißt aber dadurch, dass man jetzt überlegt, am Mittwoch wird im Bundestag
entschieden,
abgestimmt,
genau.
Ne, über das dritte
Richtig.
Hilfspaket und Angela Merkel sammelt ja gerade so ihre Stimmen ein, weil es ziemlich viele CDU-CSU-Abweichler geben wird, das ist jetzt schon klar, aber also,
ja, wird reichen.
Also die Finanzminister der Eurozone, ich habe gerade auch mal diesen Spiegelartikel, den du erwähnt hast, aufgemacht von Spiegel Online, hätten über eine durchschnittliche Laufzeit von 60 Jahren diskutiert. Eigentlich waren 10 Jahre geplant und so kann man sagen, wenn man Kredite auf 60 Jahre vergibt und dann mit entsprechend niedrigen Zinsen, kommt das einem Schuldenschnitt gleich.
Richtig.
Ja.
Und im Endeffekt ist das auch wurscht. Hatte ich auch schon mal gesagt in der Sendung hier, das sind bloß Zahlen, das spielt im Prinzip keine Rolle. Und Griechenland ist ja wichtig, auch in Bezug auf die Flüchtlingsproblematik, die ja Markus gerade angesprochen hat. Weil wenn es da Chaos gibt, das versuchen sie jetzt halt mit allen Mitteln zu verhindern, dass es zu viel Chaos gibt, dann ist das Problem mit den Flüchtlingen, die dann eventuell über Griechenland reinkommen würden. Da war die Drohung, sage ich mal, der Griechen damals sicherlich nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Und ich glaube, die ersten Probleme hatten sie auch schon gehabt.
Ich meine aber, dass diese Drohung, wenn du meinst, wir winken die gleich weiter nach Mittel- und Nordeuropa, das war aber, glaube ich, die Tsipras-Partei sitzt ja mit den Rechten zusammen in einer seltsamen Koalition im Parlament. Und ich meine, dass Innenminister oder so von denen gestellt wird und der sich da sowieso in einer völlig kruden Rhetorik da geäußert hat.
Nee, das ist völlig klar. Die Rhetorik an sich ist natürlich total krude, aber die Konsequenz daraus sozusagen, also nicht die gleich weiterzuschicken, aber man kann durchaus auch, wenn man das relativ logisch betrachtet, sagen, wenn der Südosten Europas, beziehungsweise in dem Fall ja noch der EU, weil Griechenland ist ja da noch drin, im Prinzip ins Chaos versinkt, dann ist das, ob nun gewollt oder nicht, sicherlich eine willkommene Brücke für die Flüchtlinge, was man auch nicht verdenken kann. Ja, das bin ich mal gespannt auf die Sendung morgen, da werde ich sicherlich auch mal mich nochmal zuschalten. Das ist sehr, sehr gerne. Sehr interessant.
Sehr, sehr gerne. Also ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir morgen dann über dieses Flüchtlingsthema reden in dieser Sendung und die Medien sind voll davon. Aber wie ich finde, auch zu Recht, weil die Situation sich eben immer weiter verschärft und auch immer neue Dinge passieren. Meine Frage nochmal, Bernd, wenn du meinst, also hast du wirklich das Gefühl, dass alle Ereignisse rund ums Thema Flüchtlinge auch die Griechenland-Politik der EU Minister des IWF, der früheren sogenannten Troika, beeinflussen, dass man das jetzt mitdenkt und denkt, wir dürfen Griechenland nicht noch weiter destabilisieren, denn das könnte noch ganz andere Auswirkungen haben?
Zum Teil. Also ich denke, das ist ein Punkt, die Finanzminister sind ja auch nicht dumm. Völlig klar. Würde ich selbst dem Herrn Schäuble nicht absprechen, dass er sicherlich sehr interessant, sehr, sehr gut intelligent hat. Die wissen natürlich zum einen, wenn sie Griechenland jetzt einen Schuldenschnitt machen, dann steigen ihnen sofort die baltischen Staaten auf den Kopf. Und wenn sie Griechenland sozusagen kein Schuldenschnitt geben, dann gibt es vielleicht Chaos und Anarchie, was auch immer. Also versuchen sie sich da sozusagen so durchzumogeln. Ja. Was ich sehr interessant fand an den letzten griechischen Verhandlungen war ja diese Sache mit diesen 50 Milliarden Euro, die sie sozusagen durch den Verkauf von irgendwelchen Sachen einnehmen wollen, was völlig illusorisch ist. Und von der Gestaltung her ist das genau das Gleiche, was damals mit der Treuhand gemacht wurde bei der Abwicklung der DDR, was auch sehr bescheidenen Erfolg hatte. Aber da der Herr Dr. Schäuble ja damals der Wirtschaftsminister war, unter dessen Führung die Treuhand stand, weiß er bestimmt genau, was er tut. Da sind ja auch die deutschen Unternehmen schon ganz scharf drauf. Und wenn man sieht, wie die griechische Börse eingebrochen ist in den letzten Wochen, da werden sich schon einige Sachen verschieben lassen in Richtung europäischer Konzerne.
Also du vermutest dahinter ein mittelfristiges Kalkül, was nicht dazu dient, die Eurozone zusammenzuhalten, Griechenland auch wieder als gleichberechtigtes Partnerland aufzubauen, sondern sich im Prinzip den Weg zu bereiten, dass die deutsche Privatwirtschaft sich dort Dinge unter den Nagel reißt. Also so habe ich es jetzt verstanden. Das ist natürlich eine enorme Unterstellung. Das heißt ja, dass alles, was Schäuble sagt, gelogen wäre. Alles. Jeder Satz, den der sagt, ist gelogen und sein Plan darunter ist ein ganz anderer. Das wäre die Konsequenz, so wie ich sie verstehe, von der Aussage.
Richtig, ich würde es ein bisschen abmildern. Ich glaube nicht, dass es jetzt einen großen Masterplan gibt und alle deutschen Wirtschaftsbosse setzen sich an den Tisch und zwingen Schäuble dazu, jetzt Griechenland zu opfern. Das ist sicherlich Humbug. Aber durch die Entscheidung, die er macht, aus seiner wirtschaftspolitischen Perspektive, und da gibt es ja durchaus widerstreitende Fraktionen, die sozusagen sich die neutral gegenüberstehen, wie man mit so einer Staatskrise am besten umgehen kann. Und aus seiner Perspektive ist das, was er macht, sicherlich völlig richtig, ebnet aber automatisch den Weg zum Ausverkauf von Griechenland, was er dadurch sozusagen billigend in Kauf nimmt.
Sehenden Auges in Kauf nimmt.
Richtig. Ich glaube noch nicht mal, dass er das als schlimm empfindet. Er wird sicherlich sagen, ja, dann bauen die deutschen Konzerne die griechische Wirtschaft wieder auf und alle wachsen. Aber er ist halt diesem Wachstumsglauben erlegen, dass alle Länder wachsen können und dass das nicht auf Kosten von anderen gehen muss. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Und deshalb wird das auch so sich weiter dahin dümpeln. Und nach wie vor gehe ich davon aus, nachdem jetzt das dritte Hilfspaket durch ist, wovon ich ausgegangen war vorher, dass es sicherlich mittelfristig noch zu einem Grexit kommen wird, also dass Griechenland da rausgeht.
Aber wenn das dritte Hilfspaket so verabschiedet, genehmigt, gebilligt wird, dann spricht das doch eher gegen den Grexit. Dann ist doch erstmal die nächste Zeit gerettet und gesichert mit Zustimmung aller. Also nicht zuletzt richtig. Ja auch mit der Zustimmung Griechenlands, wie du anfangs schon sagtest, dass Tsipras da ja enorme Zugeständnisse gemacht hat, die auch seine Wiederwahl etwas fraglich machen werden, denke ich.
Genau. Dann ist mittelfristig das Ganze erstmal gesichert. Aber das ist nach wie vor keine langfristige Lösung. Das kann nicht funktionieren, ohne politische oder wirtschaftliche, also eher ohne eine wirtschaftliche Umverteilung in Europa oder eine politische Neustrukturierung dieser Eurozone oder der EU. Ansonsten bleibt der, auch wenn die Griechen jetzt wieder Geld kriegen, der wirtschaftliche Unterschied bleibt der bestehen. Und wird sich auf Dauer, auch wenn sie 0% Zinsen zahlen, wird er sich vergrößern, weil nach wie vor die Griechen sicherlich immer mehr importieren werden als Waren, als exportieren. Und damit ist das Geld dann irgendwann weg.
Bernd, hast du dich ein bisschen auch damit beschäftigt, so medienmäßig, was im Nachbarland Griechenlands in der Türkei passiert ist in den letzten Wochen?
Ja, das war relativ krass. Also da war ich.
Können wir da vielleicht nach den Nachrichten nochmal kurz anknüpfen?
Na klar.
Weil das ist ehrlich gesagt eine Sache, die ich sehr, sehr spannend finde, die ich aber persönlich jetzt noch nicht komplett durchschaue. Vielleicht kannst du mir da mal ein paar Fragen beantworten.
Na klar.
Okay, dann bis gleich, ja? Jo, und wenn ihr Lust habt, euch einzubringen, in diese Sendung über Griechenland zu reden, über Flüchtlinge, über die Türkei, über andere politische Themen, die euch in den letzten Tagen und Wochen, Monaten beschäftigt haben, berührt haben, aufgestoßen sind im literarischen Sinne, dann meldet euch gerne unter 0331 70 97 110 nach den Nachrichten wieder.
Fritz.
Blue Moon. Aktuelle politische Runde heute auf Radio Fritz im Blue Moon. Das heißt, ihr ruft an zu den Themen, die euch interessieren, zu den politischen Themen, über die ihr reden wollt. So einfach ist das, aber vielleicht auch so kompliziert. So wahnsinnig viele Leute von euch rufen jetzt nicht an. Wenn man danach fragt, welches Auto fahrt ihr gerne oder lieber Kaffee oder Tee, rufen mehr Leute an. Kann sein, dass das leichter zu beantworten ist. Ich bilde mir immer noch ein, dass viele von euch da draußen sich mit derartigen Dingen, die in der Welt passieren, beschäftigen, die sich dafür erwärmen können, die sozusagen ein eigenes Interesse daran haben, die mitdenken wollen, sich eine Meinung bilden wollen oder von mir aus auch einfach nur Fragen haben, weil die Welt ganz schön komplex ist und man nicht immer alle Dinge echt so schnallen kann. Dann, wenn sich dieser Glaube bewahrheiten sollte, dann sind da draußen Leute von euch, die anrufen unter 0331 70 97 110 und mitreden in der offenen politischen Runde, wo es heute um alles geht, was euch an politischen Dingen interessiert. Auf unseren Facebook-Eintrag davon, dass es heute die politische Runde gibt und auch auf den Anruf von Markus vorhin, der sagte, er möchte gerne allen Anti-Flüchtlingsleuten ein Pflaster auf den Mund kleben, gab es schon von einer Kerstin Müller einen Eintrag, die schreibt, und schon wieder wird über Flüchtlinge gesprochen, freue mich schon auf den morgigen Abend, könnte kotzen. Morgen reden wir also über das ganze Flüchtlingsthema hier im Blue Moon. Natürlich geht es den Flüchtlingen hier besser als beispielsweise den Obdachlosen. Wenn man sich mal auch so um unsere Obdachlosen kümmern würde, wie um die lieben Flüchtlinge, wäre toll. Ich weiß es nicht, solange es solche Einträge gibt in den sozialen Netzwerken, darf man wahrscheinlich nicht müde werden, auch darüber zu reden und die Leute mit Fakten und Dingen und Einschätzungen und anderen Meinungen zu konfrontieren. 0331 70 97 110, was ist euer Thema? Dann nennt es und wir reden drüber. Bernd.
Jo, Cola.
Cola?
Kein Kaffee, kein Tee, nur Cola.
Ach so, ja.
Wollte ich dir bloß sagen.
Kaffee oder Tee? 0331 70 97 110. Ich erinnere mich an eine Sendung, die ich mal gemacht habe, darüber, was ist eure Lieblingsfarbe? Und wir dachten, da ruft ja, da kann keiner anrufen, mittags im High Noon. Was ist eure Lieblingsfarbe? Das können wir nicht machen. Die denken ja, wir wollen sie verarschen.
Ich lass mich raten, da haben lauter Frauen angerufen.
Wir konnten gar nicht so viele Leute in die Sendung nehmen, wie in den Leitungen explodierte, über die Lieblingsfarbe zu sprechen. Bernd, ich würde mit dir aber viel lieber über die Türkei reden. Und zwar muss man ja kurz mal sagen, Erdogan hat bei den letzten Wahlen an die kurdische Partei Stimmen verloren, weil die wahnsinnigerweise die 10%-Hürde überschritten haben. Das heißt, seine Macht, die er relativ ungeteilt ausüben konnte in den vielen letzten Jahren, droht zu bröckeln, denn bald sind wieder Wahlen in der Türkei, Parlamentswahlen, glaube ich, sind bald.
Ja.
Und jetzt fliegt Erdogan Luftangriffe gegen Stellungen der PKK, also dem bewaffneten Arm sozusagen der Kurden auf türkischer Seite. Soweit das, was ich davon verstanden habe, also ganz doof und umgelesen bin ich natürlich auch nicht. Und trotzdem habe ich gedacht, er fliegt ja angeblich auch Angriffe gegen IS, gegen den Islamischen Staat und gleichzeitig aber gegen die PKK, obwohl die PKK auch gegen IS, gegen den Islamischen Staat kämpft.
Ja.
Jetzt verstehe ich nicht, wieso er damit den Islamischen Staat ja stärkt, indem er die PKK zu dem jetzigen Zeitpunkt bombardiert und letztendlich die Türkei ja ungefähr 30 mal so viele Flüchtlinge aus den Regionen aufnimmt, wie zum Beispiel Deutschland, und da ja auch mit nicht unerheblichen Problemen an seiner Grenze zu kämpfen hat. Warum macht er das? Nur um diese Wahlen zu gewinnen?
Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig erklären. Es ist eigentlich ein absolutes Unding. Das ist, als wenn du einen Keller Dynamit hast und du rennst mal mit einem Streichholz rein. Er hat die Flüchtlinge im Land und da sollten wir alle auch der Türkei dankbar sein, dass sie wirklich so viele Flüchtlinge aufnimmt und sich darum kümmert. Die Kurden sind, glaube ich, die einzigen, die so richtig relativ erfolgreich sind gegen den IS. Und warum er jetzt dann die Kurden mit angreift, ist eigentlich rational überhaupt nicht zu erklären. Das Einzige ist wirklich, er hat Angst, dass sie zu stark werden. Aber das kann ich irgendwie, also kann man das nicht wirklich nachvollziehen. Ja, ich hatte kurz vorher, also so 2 Wochen vorher, hatte ich einen Podcast gehört über jemanden, ich glaube, das war Holger Klein, der den Podcast gemacht hatte, über einen Journalisten, der immer mit den Kurden unterwegs war. Und in dem Podcast hat der Journalist gesagt, in der Türkei haben die Kurden derzeit überhaupt keine Probleme, weil sie kämpfen ja gegen den IS. Und 2 Wochen später greift dann die Türkei die Kurden an, ist mir...
Ja, naja, was heißt die Kurden? Also sie greifen die PKK an, ne? Ich habe heute Facebook-Einträge gesehen von türkischen Bekannten von mir, also jetzt nicht so gute Freunde, dass ich ständig mit denen in Kontakt stehen würde, aber die türkische Wurzeln haben und die dann auch schrieben, naja, schon wieder Bombenattentat der PKK, jetzt wird sich zeigen, zu wem die Kurden wirklich halten, was man wirklich von der, wie heißt die kurdische Partei, HTP oder so, die so viele Stimmen?
HTP, glaube ich.
Die so viele Stimmen erlangt hat. Jetzt wird sich zeigen, was diese Partei wirklich möchte, wo sie wirklich steht und so. Und
das Interessante ist aber, dass, glaube ich, dieser Bombenanschlag danach erst war, nach dem Militärschlag. Also ich weiß, dass das Problem ist, ich war da in Ägypten gewesen und daher ist das, habe ich das nicht alles hundertprozentig verfolgt, aber ich glaube, der Bombenanschlag der Kurden war ein Tag nach dem türkischen Angriff. Deshalb ist das ja relativ sinnlos. Es sei denn natürlich, Erdogan möchte gern, dass sozusagen die Kurden dann Bomben legen, was man auch nicht gutheißen kann. Ist völlig klar. Das ist bescheuert, weil damit spielen sie ihm, glaube ich, in die Karten. Das ist das Problem dabei. Aber wie gesagt, ist eigentlich unverständlich. Ja. Deshalb würde mich das wirklich mal interessieren, ob es hier dann türkischstämmige Hörer gibt oder kurdischstämmige Hörer, die könnten da sicherlich deutlich mehr dazu sagen als ich. Für mich ist es genauso wie für dich einfach unverständlich.
Ich glaube, ich hatte mich mit dem Gedanken getragen, in den nächsten Wochen vielleicht mal eine ganze Sendung dazu zu machen und einen Experten dazu einzuladen. Deswegen können wir aber natürlich trotzdem in dieser Sendung weiter darüber reden. Mhm. Also wer von euch sich näher mit den Ereignissen in der Türkei aktuell beschäftigt hat, der sei herzlich eingeladen unter 0331 70 97 110. Bernd und mich ein bisschen aufzuklären, eine eigene Meinung mit reinzubringen, aber auch zu allen anderen politischen Themen meldet euch gerne. Offene politische Runde heute. Also Bernd, wenn man dem zugrunde legt, dass Erdogan so wahnsinnig ist und so zynisch ist, dass er diesen militärischen Konflikt mit der PKK erneut anfacht, um die nächste Wahl zu gewinnen, dann ergibt das ja alles durchaus einen gewissen Sinn und eine gewisse Logik. Ich meine, es gibt auch Leute, die glauben, dass, keine Ahnung, Bush selbst das World Trade Center abgerissen hat, um wiedergewählt zu werden oder Krieg führen zu dürfen. Also es gibt immer Leute, die das denken. Aber wenn man es rational betrachtet, so viele Menschenleben zu opfern und vor allen Dingen auch, das muss man ja mal bedenken, wenn die PKK geschwächt wird, wird der IS gestärkt. Und das ist ja ein Problem, was die Türkei noch über Jahre und Jahrzehnte vor der eigenen Haustür haben wird. Also die können ja kein Interesse an einem starken IS haben.
Also ich sag mal so, wenn das wirklich so wäre, dass das sozusagen geplant wäre, dann wäre natürlich die Konsequenz daraus, dass die Kurden jetzt so lange noch bekriegt werden, bis die Wahl ist und schön zurückbomben, damit Erdogan sagt, ja, hier, guck mal, die Kurden sind alle Terroristen und wir verbieten jetzt diese Partei oder irgendwas in der Art. Und nach der Wahl setzt man sich wieder an den Tisch und macht Friedensverhandlungen und sagt, okay Leute, jetzt könnt ihr wieder gegen den IS. Hm. Aber das ist natürlich alles wirklich reine Spekulation. Ja, das sowas hätte dann im Prinzip schon die Dimension eines Reichstagbrandes, um den Adolf Hitler-Vergleich zu bemühen, der in jeder Diskussion irgendwann kommt. Mhm. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist, ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass er ein paar Militärs hat, die gerne mal wieder irgendwas machen wollten. Ja, oder halt, wie man so schön sagt, gut unterrichtet Geheimdienstkreise. Hm.
Also ja. Ich lese gerade in einer Meldung von der, weiß ich gerade nicht, die Waffenruhe zwischen PKK und Ankara war nach einem IS-Anschlag auf pro-kurdische Freiwillige in Suruç Ende Juli zerbrochen. Viele Kurden gaben der islamisch-konservativen Regierung in Ankara eine Mitschuld an dem Anschlag, weil sie die Dschihadisten zu lange habe gewähren lassen. Das ist ja auch die Kritik, die immer wieder kam auch von Seiten der Europäischen Union, dass die Türkei sozusagen über ihre Grenzen diese ganzen IS-Kämpfer, die aus europäischen Ländern kommen, einsickern lässt. Also ich lese noch kurz zu Ende. Weiter heißt es dann, nach dem Anschlag in Suruç rief Ankara einen Krieg gegen den Terror aus und startete eine Doppeloffensive gegen den IS und die PKK. Doch richten sich die Angriffe bisher fast ausschließlich gegen die kurdischen Rebellen. Und eine Freundin von mir, die vor ein paar Tagen erst aus der Türkei zurückgekommen ist und da einen Haufen Leute kennt, meinte, nach ihren Informationen, da haben die noch nicht einen einzigen Angriff gegen IS geflogen, sondern hauptsächlich gegen die PKK.
Das Problem ist, ich denke mal, dass Erdogan sich wahrscheinlich, er ist ja auch, glaube ich, ein relativ, wie sagt man so schön, orthodox heißt es bei den Juden, wie heißt es denn bei den Muslimen? Egal, halt so relativ konservativ in seinen Einsichten und wird da sicherlich, also vielleicht jetzt nicht in Bezug auf irgendwelche Tötungen, aber so in den Grundsätzen dieses blöden Staates, des islamischen Staates, sicherlich einige Schnittmengen sehen. Und es kann durchaus auch sein, dass bestimmte Kreise in der Türkei den IS unterstützen. Andererseits lädt er sich damit natürlich auch das Problem mit den Flüchtlingen auf. Und das müsste er eigentlich wissen. Und die Türkei ist, wie gesagt, kann man nicht hoch genug loben, was sie da machen. Aber das ist natürlich auch für die Wirtschaft der Türkei eine enorme Belastung. Deshalb verstehe ich das Ganze halt so schlecht.
Hm. Wann sind denn eigentlich diese Wahlen, weißt du das?
Ich glaube, in 2 Wochen irgendwas hatte ich gelesen. Aber es kann auch sein, dass ich mich da total irre.
Echt schön, ne?
Parlamentswahl also, in der Türkei. Relativ schnell, glaube ich. Moment.
Warte mal, die Parlamentswahlen waren jetzt.
Stimmt nicht. Er muss eine Regierung bilden. Genau. Er muss jetzt an diesem Sonntag muss er eine Regierung gebildet haben. Und wenn er das nicht schafft, dann kann er die Regierung auflösen und kann dann wieder neue Wahlen im Herbst auslösen.
Er spekuliert auf Neuwahlen. Okay. Also richtig, seine AKP hatte bei den Parlamentswahlen 2015 ja, ja. 40% bekommen, dein Koalitionspartner auch noch was und die HDP, richtig. Die kurdische Partei, 13%, was eine totale Sensation ist. Und in der Türkei gibt es die 10%-Hürde. Das heißt, warum auch immer.
10%-Hürde.
So, genau. Also stell dir vor, bei uns 10%-Hürde, also Parteien wie die Grünen, die FDP,
Ich glaube, wenn man das ernsthaft vor dem Bundesverfassungsgericht durchbringen würden, dann wären momentan SPD und CDU vielleicht gar nicht so abgeneigt. Aber egal.
Um die große Koalition für immer.
Genau, richtig.
zu zementieren.
Richtig. Sonntag läuft die Frist ab und dann könnt ihr Neuwahlen ausrufen, um diese blöden Nichtmehrheiten zu beseitigen. Ja, das ist nicht so schön. Aber was sagst du denn eigentlich, um jetzt mal von der Türkei in die offene Runde umzudenken, zum Bereich netzpolitik.org?
Auch ein gutes Stichwort.
Ja.
Wie kommst du jetzt von der Türkei, vom IS und den Kurden zu netzpolitik.org?
Ich weiß es nicht, einfach so. Ich bin mal durchgegangen, was es so in den letzten Wochen gab und das war ein relativ witziges Thema.
Relativ witziges Thema, naja, es ist ja schon eigentlich schon fast ein bisschen durch, oder hast du das Gefühl, es bleibt nochmal was dabei oder es sollte noch, klar, alle sagen, das muss jetzt noch aufgearbeitet werden und so weiter und ist es so?
Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob du es überhaupt in der Sendung irgendwo drin hattest, das Thema ist natürlich schon nicht zu unterschätzen gewesen. Es gab ja auch den ersten Rücktritt und es könnte durchaus sein, dass da vielleicht noch was kommt, glaube ich. Ja, also in Bezug auf auf den Herrn Maaßen vom BKA. Weil das ist das Problem, wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt, dann kann man sich auch selbst verletzen. Das ist dann echt blöd.
Also Range ist ja zurückgetreten dann, ne?
Range ist zurückgetreten,
genau. Und du meinst, dass auch Hans-Georg Maaßen, der Verfassungsschutzpräsident, jetzt womöglich auch noch unter Beschuss kommt?
Ja, ich denke schon. Also seine Rolle im NSA-Ausschuss war ja schon nicht so schön. Da wird man ihn dann schon fragen müssen, Junge, warum hast du nicht einfach einen Geheimdienstverrat draus gemacht? Oder wie das auch immer heißt. So, warum muss das gleich ein Landesverrat sein? Liegt das vielleicht daran, dass ihr die gerne überwachen wolltet? Und das geht nur mit Landesverrat. Oder irgendwas in dem Bereich. Also könnte durchaus sein, dass da noch einige Sachen kommen werden.
Kann man auch argumentieren, also die Mehrheit der Leute stand ja klar hinter netzpolitik.org und fand das ein Angriff auf die Pressefreiheit, aber wenn man sich überlegt, die haben schon interne Unterlagen des Verfassungsschutzes zitiert, haben die zugespielt bekommen von einem unbekannten Informanten, so wird es sehr wahrscheinlich gewesen sein, der auch ein gewisses Interesse natürlich hat, dass genau diese Informationen dann an die Öffentlichkeit kommen. Kann man nicht auch sagen, damit so ein Staatswesen in dieser Welt vernünftig funktioniert, braucht es Geheimnisse. Und wenn man diese publiziert und alles öffentlich macht, was Geheimdienste, Verfassungsschutzorgane tun, dann tut man am Ende niemandem einen Gefallen damit. Kann man so argumentieren?
Man kann argumentieren, dass es durchaus Geheimnisse gibt. Aber was ich dann falsch finde, ist, dass im Prinzip jede Behörde alles Mögliche zum Geheimnis erklären kann. Das hat man ja jetzt im Prinzip gerade in dem Fall gesehen, dass das Geheimnis, was netzpolitik.org sozusagen an die Öffentlichkeit gebracht hat, nämlich wie viele Leute sie gerne brauchen, um die Online-Netzwerke auszuspielen, das war in der niedrigsten Geheimhaltungsstufe. Aber die Gutachten, die dann erstellt wurden, ob dieses Geheimnis ein Staatsgeheimnis war, selbst die Gutachten sind jetzt höher eingestuft als das Geheimnis, was die angeblich ausgeplaudert haben.
Ja.
Und diese Sache, also sozusagen in der Behörde sitzen 1000 Leute und jeder hat einen Stempel, da steht drauf geheim und alles ist geheim. Ja, wenn man mit diesen Maßstäben rangeht, dann schafft das einfach kein Vertrauen in den Staat. Ich habe ja nichts dagegen, dass der Staat mir nicht bereit ist, keine Ahnung, eine Liste der V-Männer auf den Tisch zu packen, die irgendwo unterwegs sind, um terroristische Organisationen oder was auch immer zu untersuchen. Das ist durchaus völlig okay, habe ich kein Problem mit. Aber wenn es um wenn es darum geht, dass Millionen von Sachen wurde schön gesagt, der Dienstplan, der Speiseplan der Kantine, was weiß ich auch immer, als geheim eingestuft werden, dann erzeugt das im Bürger so die Vermutung, das ist eigentlich ein Geheimstaat. Und das, denke ich mal, das muss nicht sein. Das ist einfach mit einer Demokratie dann nicht mehr wirklich so zu vereinbaren, wenn ein Bürger da keinen Einblick drauf hat. Ob diese Sache jetzt so wichtig war, ja, da haben die von Netzpolitik auch gesagt, auch die kriegen noch viel, viel mehr. Die veröffentlichen nur einen ganz kleinen Teil. Und wenn sie das veröffentlichen, das haben sie auch gesagt, dann versuchen sie immer im Vorfeld sozusagen sich mit den Behörden abzustimmen, ob sie das dürfen oder nicht. Und hier kam einfach keine Reaktion.
Wir wollen ja auch nicht, dass die Politik Einfluss auf die Justiz nimmt. Oder? Also wenn man jetzt sagt, warum hat der Justizminister nicht eher auf seinen Generalbundesanwalt eingewirkt? Wollen wir das denn, dass ein Minister sozusagen die Justiz, den Generalbundesanwalt zurechtweist?
Fand ich sehr interessant. Das eine wusste ich zum Beispiel vorher auch noch nicht, dass der Generalbundesanwalt überhaupt weisungsbezogen arbeitet. Ja, das heißt, dass er aus der Politik Anweisungen erhält. Ja. Das war mir eigentlich bis zum NSA-Untersuchungsausschuss war mir das nicht bekannt. Es ist natürlich nicht schön, nicht auch nicht. Und ich habe einen sehr interessanten Kommentar gehabt auf Zeit Online, glaube ich, wo ein ehemaliger Verfassungsrichter das Ganze ein bisschen nüchtern betrachtet hat und gesagt hat, ja, es war sicherlich kein Landesverrat, was die Journalisten gemacht hat, aber dieses Zurückpfeifen sozusagen hält er für bedenklich. Ja, das ist sicherlich von beiden Seiten aus schlecht. Andererseits, wenn der liebe Herr Maas, unser Justizminister, ihn nicht sozusagen zurückgepfiffen hätte, womit er sich selbst auch im Endeffekt in eine schwierige Situation gebracht hätte, dann wäre das Ganze, da es ja auch international beachtet wurde, sicherlich für die Politik hätte es durchaus noch viel, viel peinlicher werden können in Bezug auf die Außenwahrnehmung Deutschlands.
Aber wer weiß, ja.
Das ist schwierig, das ist eine schwierige Abwägung.
Also wer weiß, was da noch kommt, ne? Auch dieses Thema wird ja am Mittwoch besprochen. Da gibt es dann eine Sitzung von, warte mal, wie heißt das? Der Rechtsausschuss berät am Mittwoch über diesen Fall, lese ich. Und es gibt noch eine Sondersitzung des Parlaments dazu. Eingeladen sind der Justizminister, also Heiko Maas, dann Range, der scheidende Generalbundesanwalt, Innenminister Thomas de Maizière und der Chef vom Verfassungsschutz Hans-Georg Maaßen. Und die sollen sich dort alle erklären, sind aber nicht verpflichtet zu erscheinen. Werden sie sich wahrscheinlich keinen Gefallen mit tun, dort einfach nicht zu erscheinen?
Nein, sie werden sicherlich erscheinen. Und wenn sie irgendwas sagen, was über guten Tag und mein Name ist sowieso hinausgeht, dann wird zumindest der Herr Maaßen sich sicherlich darauf berufen, dass er darüber nicht reden kann.
Ja.
Weil es ist ja geheim.
Ja.
Man kann jetzt von dieser Art von Rechtsstaat halten, was man will. Ich persönlich finde es hauptsächlich kurios. Ja, man wäre nie davon ausgegangen, dass die wirklich verurteilt werden. Und der Sturm, der dann losgetreten wurde, war sicherlich auch einen Zacken zu hoch. Hätte man durchaus etwas in den Medien, da ist ja alles übergekocht, das hätte es nicht unbedingt gebraucht, ja. Aber war halt eine sehr interessante Sache.
Könnte man denn jetzt sagen, wenn man davon ausgeht, das war ein gewisser Angriff auf die Pressefreiheit, der ist vielleicht durch eine Unverhältnismäßigkeit entstanden, vielleicht von einer gewissen Stelle auch gewollt gewesen, so ganz wird sich das vielleicht in der Zukunft aufklären, aber er ist geschehen. Er kam ans Licht, er wurde besprochen, dann wurden Entscheidungen getroffen. Letztendlich wird diese Anzeige so nicht gestellt. Da müssen Verantwortliche ihre Hüte nehmen. Kann man dann nicht am Ende auch sagen, so dramatisch das war, was da passiert ist, Zivilgesellschaft und staatliche Organe funktionieren. Die Pressefreiheit wurde ja nicht nachhaltig beschädigt, sondern es kam ans Licht, was da passiert. Und es wurde diskutiert und es wurden Entscheidungen für die Pressefreiheit getroffen.
Richtig, da bin ich durchaus auch sehr froh drüber, dass das funktioniert. Das gibt mir ein gewisses Vertrauen in unsere, in unsere Bürger, in unser ganzes Land sozusagen. Das ist durchaus sehr schön. Interessanterweise in der Schweiz ist das nicht ganz so. Da hat ein Journalist dann geschrieben, ach, was wollt ihr eigentlich? Bei uns werden jedes Jahr einige Journalisten wegen Verrats verurteilt. Das scheint da...
Als Positivbeispiel oder was?
Scheint da relativ interessant zu sein, ja, in der Schweiz. Und da bin ich sehr froh, dass wir sozusagen hier in Deutschland sind.
Naja,
das ist richtig.
In Saudi-Arabien werden die Journalisten ausgepeitscht, okay, wenn sie an der falschen Stelle das Komma setzen. Also
völlig
lachen
klar.
Auch drüber.
Ja,
aber
ja,
man das kann ja seine freiheitlichen Ideale gar nicht hoch genug hängen. Also insofern.
Genau, immer während die anfängt. Ja.
Also weil das ist das, was ich mich gefragt habe, weil das wird Wasser auf die Mühlen vieler Leute sein, die sagen, es ist eh alles gesteuert, die Presse ist sowieso nicht frei, das wird sowieso diktiert und du kennst dieses ganze, diese ganzen Sätze und dieses ganze Gerede und so. Aber deswegen war meine Frage, kann man es nicht auch wirklich umgekehrt sehen? So, ja, natürlich gibt es Leute, die haben ein Interesse daran, die Pressefreiheit zu beschneiden, aber es gibt eine Diskussion darum, weil es eben öffentlich gemacht wird. Also es wird nicht einfach so gemacht und keiner kriegt so richtig mit oder keiner kann was dagegen machen.
Nee, da bin ich völlig deiner Meinung. Ich finde das ja immer schön, wenn du dich dann über die angeblich gesteuerte Presse aufregst.
Nein, über die Leute, die das behaupten.
Ja, das genau.
Aber darf ich nochmal sagen, warum mich das so nervt?
Ja.
Weil das jede vernünftige Diskussion darüber, was die Presse eigentlich falsch macht und was sie besser machen sollte, verhindert. Das finde ich. Dieses Undifferenzierte, das
Totschlagargument.
Genau, man sieht, aber natürlich gibt es Probleme und natürlich gibt es Verbesserungen, aber die kann man sich dann gar nicht mehr angucken, weil wenn eh alles gesteuert ist, so, dann braucht man auch über Einzelfälle nicht mehr zu reden.
Richtig, aber da muss man natürlich dann auch sagen, dass die Leute, die dann sozusagen der Meinung sind, dass alles gesteuert ist, das sind auch Einzelfälle. Ja, das ist im Prinzip, Idioten gibt es halt überall. Und ob die jetzt bei Pegida mitmarschieren oder, keine Ahnung, irgendein Flüchtlingsheim in Brand setzen oder auf Facebook wilde Kommentare schreiben, da kann man halt nicht wirklich was gegen machen, außer es entweder ertragen oder abschalten. Ja, und ich bin eher dann für ertragen. Ich glaube, eine Demokratie kann damit durchaus umgehen.
Ja, aber ich bin in so einer öffentlichen Diskussion, wie das ja im weitesten Sinne diese Sendung zum Beispiel ist oder wo auch immer, auch dafür gegenzuhalten. Denn man muss immer auch Argumente bringen, finde ich, wenn man von der Sache wirklich überzeugt ist.
Durchaus richtig, aber, und da wäre eine interessante Frage, die ich mal an dich habe, ich schätze... Also ich hätte eigentlich gern in deiner Sendung mehr Leute, die Kontra geben. Also im Prinzip ist es so.
Die trauen sich nicht. Wir stellen fast alle rein. Wir stellen echt fast alle rein, Ben. Kannst du mir glauben?
Kann sicherlich auch vielleicht auch am Publikum von Fritz liegen. Ich denke, das wird eher jung, linksliberal sein. Kann auch sein, dass sie sich nicht trauen. Ich fände es aber eigentlich schade. Ich hätte gerne wirklich einen richtigen Diskurs, einen Meinungsaustausch, auch mit der anderen Seite. Also so wie der Markus vorhin gesagt hat, er wird ihnen Pflaster auf den Mund geben, da würde ich sagen, nein. Mhm. Warum? Man kann mit den Leuten durchaus diskutieren, wenn sie nachher kommen mit Lügenpresse und so, das ist klar, ist Blödsinn. Aber ich denke auch, diese Leute haben sicherlich aus meiner Sicht falsche Argumente, aber sie haben irgendwelche Argumente und die kann man sich dann auch durchaus mal anhören und kann darauf antworten.
Aber also unsere Kriterien, wann Leute in die Sendung kommen, ist also, solange es sich im Rahmen der Verfassung bewegt, was geäußert werden möchte. Am Ende können wir es ja eh nicht kontrollieren, ne? Ich will jetzt nicht irgendwie schlafende Hunde wecken, aber das ist eine Live-Sendung. Also Bernd, wenn du jetzt gleich anfängst, hier die Internationale zu singen, die nicht verboten ist, kann ich das nicht verhindern. Ich kann natürlich auflegen und sagen, so ein Quatsch wollen wir hier nicht so. Aber nee, also wenn die Leute zu betrunken sind oder zu breit oder zu bräsig irgendwie, dann kommen sie nicht rein, weil sich das keiner anhören kann. Und wenn man schon merkt, dass sie irgendwelche, keine Ahnung, indoktrinierte, wirklich verfassungsfeindliche Grütze erzählen werden, wirklich Neonazis sind oder so, dann kommen die auch nicht rein. Also soweit, weißt du, also dafür muss man die Sendezeit auch nicht hergeben. Aber klar, ansonsten ist das ganze Meinungsspektrum, alles, was anruft, kommt auch zu Wort.
Ja, das finde ich auch eigentlich ganz gut. Keine Reichsdeutschen. Kennst du eigentlich die Reichsdeutschen?
Ja, im Rahmen dieser Montagsdemos, die ja noch irgendwie ganz angesagt waren, bevor dann Pegida kam, da waren doch auch die Reichsbürger, haben doch da, die behaupten, dass Deutschland eigentlich kein souveräner Staat sei, ne?
Genau,
aufgrund das ist nicht geschlossener oder noch bestehender Verträge seit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Richtig, mir fliegen da ab und zu mal ein paar Videos durch die Timeline und das ist Comedy vom Feinsten, finde ich absolut interessant. Naja.
Bernd, ich bedanke mich bei dir für diese Plauderei und einen schönen Abend.
Ja?
Bis dann.
Ciao, ciao.
Ciao.
Fritz.
2 nach 23 Uhr.
Hendrik Schröder. Blue Moon.
Hallo und guten Abend, falls ihr erst vor kurzem eingeschaltet habt und dachtet, was reden denn Bernd und der Mann da im Studio so lange? Heute heißt es offene politische Runde im Blue Moon, mache ich ab und zu mal am Montagabend und lade euch dazu ein, mit sämtlichen politischen Themen um die Ecke zu kommen, die euch so interessiert haben in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, an denen ihr euch inhaltlich festgebissen habt, was euch neugierig gemacht hat, was euch aufgeregt hat, was euch bestätigt hat in eurer Meinung, was eure Meinung umgeschmissen hat, wozu ihr Fragen habt. All das können wir hier besprechen unter 0331 70 97 110. Offene politische Runde. Ihr setzt die Themen und wir reden dann drüber. Ihr mit mir, wir zusammen mit noch anderen, die dann anrufen. Fragen stellen erlaubt, Meinungen kundtun erlaubt, Dinge benennen erlaubt. Also nutzt eure Chance, knappe Stunde noch diese Sendung und 0331 70 97 110 ist die Nummer. Hallo Frederik.
Einen wunderschönen guten Abend.
Frederik, du bist 16?
Richtig.
Und politisch interessiert?
Jein.
Jein.
Jein, ich bin jetzt politisch in den meisten Themen nicht so informiert, aber so halt das Oberflächliche meistens. Deswegen rufe ich auch unter anderem mit an, weil ich will dich nachher noch was fragen.
Mhm. Frederik, aber darf ich mal kurz fragen, wo informierst du dich so, wenn du sagst, du bist nicht so wahnsinnig informiert, aber manche Sachen interessieren dich schon?
Naja, halt das normale, Nachrichten.
Gibt es ja da und dort. Also, hast du da was Spezielles?
Naja, so teilweise auf ProSieben die Nachrichten kommen, die Nachrichten, die bei euch kommen. Und ich gucke auch gern mal Le Floyd, falls du den kennst.
Ja.
Genau. Mhm.
Also ich kenne ihn ehrlich gesagt eher darüber, dass ich was über ihn lese, als dass ich das selber gucke. Sollte ich mal machen? Kriege ich da Sachen mit, die ich woanders nicht mitkriege?
Ja, auf jeden Fall. Also da kommen öfter mal Sachen, die relativ interessant sind und die ich jetzt nie irgendwie in den Nachrichten höre.
Mhm. Was war da zum Beispiel das Letzte? Kannst du dich an was erinnern?
Was waren da zum Beispiel? Was jetzt nicht in den Nachrichten.
Also bei dem Merkel-Interview, da habe ich ja, also ich hab mir das auch nicht anguckt, das ganze Interview, aber ich habe, vorher waren ja alle wahnsinnig, Le Floyd interviewt Angela Merkel, aber hat er wohl dann auch nicht so mega gut gemacht oder nicht so getraut.
Na, jetzt fragt Merkel, doch, das fand ich eigentlich schon nicht schlecht. Und ich muss auch sagen, bei dem Interview, ich dachte eigentlich, dass sie den Fragen eher ausweicht als beantwortet. Aber das war jetzt eher weniger der Fall, muss ich sagen.
Was war das Letzte, was du da mitbekommen hattest? Auf Le Floyds YouTube-Kanal, den du vermutlich abonniert hast, nehme ich mal an.
Richtig, naja, ich habe jetzt 4, 5 Videos hintereinander geguckt, weil ich den jetzt schon eine Weile nicht mehr geguckt habe. Das Letzte war jetzt, glaube ich, wieder, dass in Amerika ein Afroamerikaner zu Unrecht erschossen wurde von Polizisten. Dass halt Griechenland irgendwie Geld nochmal abzwacken wollte von der Bank. Dass irgendwie der Nord-Südkorea-Konflikt entstanden ist, dass da irgendwo eine Mine gefunden wurde auf der anderen Seite und da wohl Soldaten getötet wurden.
Okay, also alles Sachen, die auch in den herkömmlichen Medien durchaus stattfinden, die er aber natürlich auf seine Weise anders hinterfragt,
genau.
Anders
aufbaut. Oder zum Beispiel, dass jetzt die Autos, die werden ja immer digitaler, dass da jetzt auch schon öfter mal Autos gehackt wurden.
Ja, aber auch das habe ich woanders auch gelesen. Was war gehackt wurden oder dass festgestellt wurde, dass sie gehackt werden können?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, da will ich jetzt nicht falsch erzählen, aber ich glaube eher mal, dass man herausgefunden hat, dass man sie hacken könnte.
So habe ich es nämlich auch in Erinnerung, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, weil ich auch nur so die Schlagzeilen überflogen hatte. Ah, das ist natürlich, das passiert natürlich in der ganzen Welt, ne? Die ganze Welt wird immer digitaler und natürlich dann auch immer anfälliger für Hackerangriffe von außen und so natürlich dann auch voll digitale Autos.
Naja, ich weiß nicht, kennst du das Spiel Watch Dogs?
Nee, was ist das, ein Computer-Game?
Genau, ein Konsolenspiel. Das fand ich auch ganz interessant.
Könnte weiter weg von dem, womit ich mich auskenne, nicht weg sein.
Es ist ganz interessant in der Hinsicht, du spielst einen Charakter. Okay, die Story ist dafür relativ irrelevant. Jedenfalls, du bist ein Typ und du kannst mit deinem Handy alle möglichen Sachen hacken. Du kannst Ampeln lahmlegen, du kannst Poller hochfahren, du kannst einfach mal Daten von anderen Handys schnell mal runterladen und dir angucken. Du kannst die Konten von anderen hacken, also du kannst praktisch alles machen. Und so weit weg ist das nicht von der Realität.
Habe ich zu wenig technischen Einblick, weil, also ich denke dann am Ende immer ja, aber die Sicherheitssysteme wachsen auch mit. Und auf der einen Seite sind die Bösen, die das hacken wollen, also weil es geht oder um daraus Profit zu schlagen, und auf der anderen Seite sind aber auch die, die das verteidigen. Warum sollen die einen immer besser sein als die anderen und wir irgendwann in deren Fängen landen, sozusagen?
Naja, ich sag mal, immer wenn neue Firewall oder eine bessere Firewall rauskommt, kommt ein besseres Virus raus. Also,
und dann kommt wieder eine bessere Firewall.
Richtig, das ist ein Endloskreis.
Also es ist ein Kampf im Prinzip miteinander.
Richtig.
Aber war das nicht immer schon so? Also wenn Bankräuber haben versucht, eine Bank zu überfallen, dann wurde da Panzerglas eingeführt und dann wurde das Panzerglas gebrochen, dann wurden Safes in die Wand gemacht, weißt du? Also ich meine, ist das nicht dasselbe, nur auf einer anderen Ebene?
Richtig, das ist dasselbe in Blau. Also das bezieht sich aber auch wirklich auf viele Ebenen, wie du schon meintest.
Der Unterschied ist vielleicht, dass relativ wenig Leute, die aber über gutes Know-how verfügen, ziemlich großen Einfluss haben können. Das gibt es ja in der analogen Welt so nur sehr wenig.
Ja, diesbezüglich ist jetzt auch wieder ein Thema von LeFloid eingefallen. Da haben Hacker von einer Internetseite, die dafür gemacht ist, dass man damit halt seinen Partner betrügt mit irgendeiner Affäre, haben die halt gehackt, die Webseite.
Ja, habe ich gelesen.
Und haben Namen und alle möglichen Daten, und die wollen sie eventuell veröffentlichen.
Ich finde das echt abgefahren, Frederik, dass du LeFloid-Videos guckst und ich lese Tageszeitungen im Netz, und wir kriegen genau die gleichen Sachen mit. Ganz gut eigentlich. Gefällt mir.
Naja, weil es die Sache, also ich höre und gucke jetzt nicht so oft Nachrichten. Ihr seid meistens eher Mittwoch und Donnerstag, weil da ist die Zeit, wo bei euch der Soundgarden ist, der mich interessiert. Und sonst bin ich jetzt nicht so groß bei den Medien, und von daher. Und ich finde, er bringt sie auch recht gut rüber.
Mhm. Ganz kurz, wer gerade eingeschaltet hat, offene politische Runde heute im Blue Moon. Das heißt, ihr ruft an und bestimmt die Themen, über die wir reden, unter 0331 70 97 110. So ähnlich wie beim Abschweifen, nur dass es hier nicht um jegliche Themen geht, sondern um im weitesten Sinne politische Themen, welche euch davon interessieren, über welche ihr reden wollt, wo ihr einen Denkanstoß geben wollt, eure Meinung raushauen wollt, Fragen habt. Und Frederik, wir kommen vom einen aufs andere, aber was war dein eigentlicher Anlass und deine Motivation anzurufen? Worüber wolltest du reden?
Ja, ich habe jetzt so viele Themen, über die ich reden konnte. Nee. eigentlich war es jetzt wieder wegen dem Netzpolitik.org.
Ja.
Da sollten ursprünglich die Reporter ja wegen Landesverrat angezeigt werden, Keks.
Ja.
Das finde ich erstens unter aller Sau. Weil, soweit ich jetzt informiert war, waren das jetzt keine geheimen Dokumente, die Sicherheit oder so gefährden würden, sondern irgendwelche Haushaltsplanungen, wenn ich richtig informiert bin. Und zweitens finde ich es dann dreckig, wo der Druck von den Bürgern erhöht wurde, will es auf einmal keiner mehr gewesen sein.
Ja, also bleibt jetzt zu klären, aber auch das soll ja durchaus aufgeklärt werden, wer zu welcher Zeit was wusste. So, also nicht umsonst berät der Rechtsausschuss jetzt, frag mich nicht, was dieses Gremium sonst macht irgendwie, aber am Mittwoch über diesen Fall, es gibt eine Sondersitzung im Parlament, und also da gibt es durchaus schon noch Leute, die ein Interesse daran haben, dass rauskommt, wer wann was wusste, klar.
Nee, aber ich meine, wenn ich jetzt sage, ja, die will ich jetzt verklagen wegen Landesverrat, das ist ja nichts Kleines, es ist ja eine Riesenanklage.
Ja.
Da muss ich dann ja auch dazu stehen und sagen, gut, ich habe es in die Wege geleitet, ich war's. Und nicht sagen, der war's.
Ja, klar. Also die Frage ist jetzt, ob das Also auch das muss man klären, finde ich, ob das eine Unverhältnismäßigkeit war, ob das strategisch war, ob das vielleicht auch missratene Absprachen waren, ob das ein ganz klarer Fall von Missbrauch war. Also auch da würde ich jetzt nicht vorverurteilen, was die Motivation der Leute angeht, die das entschieden haben. Also auch das müsste man dann tatsächlich aufklären, ohne das von vornherein schon zu unterstellen.
Ja gut, das ist wieder ein gutes Argument, eindeutig. Aber wie gesagt, wenn jetzt halt die Frage aufkommt, wer hat das gemacht, dann sollte man halt schon den Mumm haben und sagen, ja, ich war es, ob es jetzt zu Recht oder Unrecht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt halt einfach keiner zu.
Ja. Ja, vermutlich, weil die Gemengelage nicht so einfach ist. Also auch um sich zu schützen und seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber die Zuständigkeiten sind ja auch nicht immer so eindeutig. Wer konnte, hätte an welcher Stelle was sagen können und was dürfen und so. Also dazu müsste man diesen ganzen Werdegang dann wirklich nochmal transparent machen und sich nochmal anschauen. Ne? Also Renate Künast von den Grünen, die sitzt diesem Ausschuss vor und die sagte wirklich, aufgeklärt ist bislang noch nichts. Und sie findet, dass die vier Beteiligten ihre Rolle in dem Fall noch erklären müssen. Also insofern ist zu erwarten, dass da noch was passiert.
Ja, aber das ist wieder genauso eine lustige Aktion wie, ich weiß nicht, ob du das Label kennst, Tick Tick Boom.
Nee.
Das ist im Rap-Genre. Und die sind halt linksorientiert.
Ja.
Und da hat ein Künstler einen Titel veröffentlicht, der heißt Nazi-freie Zone.
Mhm.
So. Jetzt hat irgendein Heini die Idee gehabt, dass der verklagt werden soll wegen Rassismus oder irgendwie so ein Spaß. Irgendwas, was jetzt überhaupt keinen Sinn ergibt, weil es ja halt gegen Nazis gerichtet war.
Mhm.
So.
Sag mal, Entschuldigung, wie heißt das Label? Tech-Tech-Boom?
Tick-Tick-Boom.
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 Nicht Tech-Tech-Boom.
Nee, Tick-Tick.
Hm? Erzähl weiter, ich guck mir das mal an derweil.
Und da sollte der halt auch irgendwie vor Gericht gezogen werden, bloß da war halt jetzt nur der Künstlername erstmal bekannt. Und anstatt, dass die, wer auch immer das da untersucht hat, irgendwie im Internet herauszufinden, wie der heißt, weil ich denke mal, das wird jetzt nicht so schwierig gewesen sein, sollte ursprünglich vom gesamten Label sämtliche Festplatten beschlagnahmt werden und durchsucht werden.
Mhm.
Was jetzt ein Riesenaufwand und total unlogisch gewesen wäre, aber das wurde dann letztendlich doch abgelehnt.
Mhm. Also an welcher Stelle wurde das abgelehnt oder wo wurde das verhandelt?
Ich weiß nicht, an welchem Punkt es war, bloß an irgendeinem Punkt muss irgendjemand gemerkt haben, dass das Schwachsinn ist.
Ja.
Also.
Ach, Johnny Mauser ist auch auf Tick-Tick-Boom, den kenne ich.
Na, durch wen ich auf das Label gekommen bin, war Suki.
Suki?
Suki.
Mhm.
Die war ja auch mal am Mittwoch hier im Soundgarten drin.
Bestimmt, da waren alle.
Fast. Ja, aber jetzt, wo wir gerade wieder in der Rechtsszene sind, ich muss auch sagen, ich gehöre mit zu den Menschen, wo ich sage, ich habe nichts dagegen, wenn man rechtsorientiert ist.
Echt?
Krass. Sofern man kein bestiehlt, Sachbeschädigung begeht oder irgendwen verletzt. Sofern niemand... Also ich,
ja,
ich mein, sofern
das heißt ja, also eine Meinung, das ist ja erstmal eine Geisteshaltung. Das hat ja noch längst nicht zur Folge, dass daraus auch irgendwie irgendwelche physischen Taten folgen. Oder meinst du, solange man auch niemanden mit Worten verletzt, oder?
Sofern man niemanden auf irgendeine Art und Weise verletzt, schädigt irgendwas.
Meinst du physisch, körperlich oder auch verbal, seelisch?
Auf jede erdenkliche Art und Weise. Ich meine, ich kenne auch ein paar Leute, die sagen, ja, das mit den Ausländern ist zurzeit nicht schön, bla, Keks. Weil die, habe ich das Gefühl, sehen nur die Schlechten sozusagen, die eigentlich ein geringerer Teil sind. Also die jetzt hier nur Leistungen erschnorren oder was weiß ich, die gibt's klar. Aber größtenteils sind sie halt wirklich die aus ihrem Zuhause weg wollen, weg müssen, weil da halt Krieg oder sonst was ist.
Ja.
Und ich stelle mir dann immer gern die Frage, was würde man selbst machen? In Deutschland rein hypothetisch in Deutschland wäre jetzt.
Aber Frederik, wenn du sagst, du hast ja nichts dagegen, wenn man rechtsorientiert ist oder rechtskonservativ, solange man niemandem was tut. Aber wenn jetzt Leute zum Beispiel solche Sätze sagen wie, das ist gerade nicht schön mit den ganzen Ausländern, das ist ja jetzt nicht irgendwie rechts oder konservativ, ist es auch, aber primär ist das ja total dumm, sowas, so ein Satz. Also ist ja völlig verallgemeinernd und spricht ja davon, dass sich da Leute mit dem Thema gar nicht groß auseinandergesetzt haben und gar keine fundierte Meinung dazu haben. Findest du nicht, dass wenn jemand so rausposaunt, dass er dann auch genau wissen sollte, wovon er redet? Also einfach nur so ein bisschen rechts, ein bisschen konservativ zu sein, ist, weiß ich nicht.
Ja, aber ich denke mal, das ist ja in den meisten Fällen der Fall. Bei rechtsorientierteren Leuten, dass die nicht wirklich informiert sind.
Okay, also das heißt, wer sich gut informiert und die Fakten kennt, wird sehr wahrscheinlich nicht bei dieser Meinung stehen bleiben. Das heißt, wenn ich weiterdenke, dass rechts am Ende doch eigentlich meistens falsch ist.
Ja, da gibt es übrigens auch ein schönes Lied, fällt mir gerade ein.
Aber wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass rechts falsch ist, und Leute sagen rechte Sachen in seiner Gegenwart, dann hat man doch auch die Pflicht, da was dagegen zu sagen, oder nicht? Meine ich. Wenn man das weiß, dass das falsch ist, was die sagen. Man muss die ja nicht gleich umhauen oder mundtot machen. Man muss doch zumindest dann was dagegen sagen.
Jetzt ist ja wieder die Frage, ich bin auch der Meinung, dass rechts nicht gut ist. Aber wenn du jetzt sagst, rechts ist falsch.
Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur Fragen gestellt.
Du hast gerade gesagt, rechts ist falsch. Ich bin der Meinung, rechts ist nicht unbedingt gut, richtig?
Ich hab eine Hypothese aufgestellt, nicht meine persönliche Meinung ausgedrückt.
Okay, gut. Klang jetzt.
Kann sein, dass das in diesem Fall in Kongruenz zueinander stand.
Okay.
Nee, naja, ja, sag Fred, was willst du sagen? Also du findest eigentlich auch, dass Leute so ein rechtes Zeug nicht von sich geben sollten, weil es einfach auch nicht deine Geisteshaltung widerspiegelt, aber?
Naja, wie gesagt, sofern... Ja, schwieriges Thema. Solange sie jetzt wirklich niemanden direkt physisch oder verbal oder wie auch immer attackieren, sage ich okay. Was ich ja wirklich auch gern mal machen würde, ist mit einem wirklich in Anführungsstrichen Hardcore-Nazi mich mal unterhalten und fragen, warum er so denkt.
Wird er dir erklären?
Richtig, aber ich habe noch keinen kennengelernt, wo ich das irgendwie fragen konnte.
Was glaubst du denn, was du an Erkenntnisgewinn daraus haben könntest, dass er sagt, er hatte eine schwere Kindheit oder er war irgendwie immer nicht schlau genug, um mit den anderen mitzuhalten oder er ist seit 3 Jahren arbeitslos oder?
Ich weiß es nicht, aber das sind ja immer irgendwelche anderen Sachen, die da behauptet werden. Aber mich würde es halt einfach mal interessieren, wieso man diese Meinung hat. Was ja typisch auch gesagt wird, ist ja, Ausländer kommen nur her, um Geld zu schnorren, oder Ausländer kommen nur her und nehmen uns die Arbeit weg.
Ja.
Jetzt ist die Sache, denkt man mal eine Sekunde drüber nach, die beiden Sachen gehen gar nicht zusammen.
Ich würde sogar behaupten, der Ausländer ist ja mehrere.
Das sowieso.
Da kommt der eine, kommt von da, der andere von da, mit verschiedensten Biografien, Geschichten und Motivationen zu sagen, die Ausländer machen das und das. Diesen Satz an sich finde ich schon so dumm, dass ich mir wünschen würde, dass die Leute nochmal ein halbes Jahr sich irgendwo hinsetzen, sich ein paar Gedanken machen und dann unterhält man sich nochmal.
Das ist auch immer, was ich so extrem hasse. Vorurteile. Finde ich total schlimm. Das habe ich auch manchmal, wenn ich mit irgendjemandem unterwegs bin. Jetzt mal wieder auf die Ausländer dann bezogen. Das ist so jemand, der sagt, ich habe nichts gegen Ausländer, wenn sie sich integrieren und hier gut mitmachen und alles schick und gut. So. Sieht diese Person jetzt jemanden auf der Straße, jetzt zum Beispiel mit Kopftuch, guckt sie kritisch. So nach dem Motto, Ausländer. Die laufen mit Kopftuch rum, die sind jetzt hier und keine Ahnung.
Ja.
Und da denke ich mir auch wieder, das ist ja nicht das, was er eigentlich sagt.
Ja, verstehe. Vor allen Dingen, das muss ja eine Gegend sein, also wenn da, wo ich wohne, wenn ich jedes Mal kritisch gucken würde, wenn jemand mit Kopftuch rumrennt, ich käme zu nichts anderem mehr. Also das ist ja längst auch ein Teil der Gesellschaft geworden. Gut, Ja. Nicht in allen Ecken so. Aber ja, ich verstehe natürlich, was du sagen willst. Also das heißt aber, also auch mit, also was heißt das denn, dass die Leute sich integrieren, dass die werden wie wir? Und wer jetzt? Also erwartest du jetzt von jemandem, der irgendwie vor 3 Wochen mit so einem Flüchtlingsboot gerade noch sein Leben da irgendwie an die griechische Küste geschleppt hat, dass der sich dann 3 Wochen später bei uns schon integriert und schon ein paar Sätze Deutsch kann? Oder meint das jetzt, dass die Leute nicht mehr so sein dürfen, wie sie in ihren Herkunftsländern waren, sondern jetzt anders sein müssen? Oder?
Also das mit dem Integrieren, das ist jetzt nicht meine Aussage. Ja,
ja. Ja.
Also, naja, so wie ich das verstanden habe, dass er selbstständig arbeiten gehen, früher oder später, dass sie sich halt hier ein bisschen an die Lebensweise anpassen und dass sie halt Deutsch sprechen können.
Ja.
Bloß das Problem ist, wenn er sie jetzt sieht, er sieht sie ja einfach nur und guckt schon ein bisschen kritisch.
Ja.
Er weiß überhaupt nichts. Und vor allem, es kann ja sein, dass es eine Person ist, die schon von Geburt an in Deutschland lebt, aber halt ausländische Wurzeln hat.
Klar. Ich finde, man kann da wirklich gerade mit Kopftuch tragenden Muslima so herrliche Erfahrungen machen und jeder trägt ja seine Vorteile mit im Kopf. Und muss ich ehrlich sagen, ich auch schon erlebt bei irgendwelchen Gesprächen, in Gruppen und weiß ich nicht, Nachbarschaftszeug und so, wo dann da Frauen saßen mit Kopftuch und irgendwie die ganze Zeit nichts gesagt haben und ich in meinem Kopf mich später dabei ertappe, ich dachte, naja, vielleicht haben die das jetzt auch nicht so ganz genau verstanden, worum es geht und irgendwie können sich auch nicht so gut ausdrücken und so. Und eine von diesen Frauen dann so am Ende der Diskussion aufstand und in lupenreinem geilen Deutsch irgendwie ganz kluge Gedanken geäußert hat und so. Und ich dachte, oh, Kopftuch gleich spricht nicht so gut Deutsch. Du denkst, du hast keine Vorurteile. Schleppt ja jeder von uns mit sich rum.
Ja, da habe ich mich auch letztens bei erwischt, dass ich mich, habe ich halt auch Leute gesehen, die halt auch ausländisch aussahen. Und ich habe mich halt gefragt, warum sind die denn wahrscheinlich hier? Was war das Problem in ihrem Land oder warum auch immer? Hm. Und da habe ich mir auch gedacht, bist du vollkommen verblödet, nur weil die jetzt halt ausländisch aussehen, müssen die ja nicht irgendwie Immigranten sein.
Ja, und die Frage ist dann auch, welche Rückschlüsse zieht man da aus dem Äußeren oder aus der Herkunft der Eltern meinetwegen? Oder hast du dieses Video gesehen? Ist auch bei YouTube gerade auf der Startseite, wo hier die Leute von hiphop.de eigentlich ein Interview machen wollen vor so einem Kindergarten und dann kommt da irgendwie so ein 4-Jähriger, weiß nicht, ob das der Sohn vom Interviewer ist oder vom Interviewgast oder so, ein 4-Jähriger setzt sich hin. Und will eigentlich nur so zugucken und der Interviewer sagt dann hier, wir sind hier gerade beim Interview und ich frage dich auch mal was, okay, alles klar. Und sag mal, habt ihr viele Ausländer im Kindergarten? Und das Kind, dieser 4-Jährige, sagt, nee, da sind nur Kinder.
Das finde ich eine schöne Antwort.
Punkt.
Das ist das Tolle an Kindern.
Ja. Das Grausame an Erwachsenen. Frederik, wir machen mal Nachrichten. Ich danke dir für diese Denkanstöße. Vielleicht sprechen wir uns ja morgen wieder.
Okay, gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Fritz.
Blue Moon.
Mit Henrik Schröder mit einer offenen politischen Runde mit der Aufforderung an euch, die 0331 70 97 110 zu wählen und hier mit euren politischen Themen anzurufen, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Dann machen wir das gerne und sprechen über das, was euch aufgeregt hat, was euch auf die Nerven ging, wozu ihr unbedingt mal eure Meinung loswerden wollt oder ein paar Fragen habt. Steffen jetzt aus Neuruppin. Hallo Steffen.
Hallo.
Lass uns nochmal über die Türkei reden. Haben wir vorhin schon über Erdogans Politik bezüglich der Kurden, bezüglich dem IS. Und das war für dich Anlass, dich nochmal zu melden, auch noch ein bisschen was dazu zu erzählen.
Genau, ich habe da natürlich auch bloß Vermutungen, ne? Und reihe mir da so manche zusammen. Und ich glaube, dass da ein paar Sachen eine Rolle spielen. Und eine Rolle ist natürlich, dass die Kurden relativ erfolgreich dort in Syrien aktiv sind. Das ist ja nicht direkt die PKK, sondern das ist ja eine andere Gruppierung. Ich weiß nicht, wie die sich aussprechen, PYT oder so. Die befreundet sind mit der PKK auf jeden Fall. Und ich glaube, dass der halt Erdogan Angst hat, dass die Kurden so stark werden, dass sie einen eigenen Staat ausrufen könnten. Das kurdische Stammesgebiet oder Siedlungsgebiet, das ist ja relativ groß und im Irak sind sie auch schon relativ stark. Da ist es, glaube ich, der Barzani, der da das Sagen hat und die sind in den letzten Jahren ganz gut ausgerüstet worden, so mit Waffen und Geld. Größtenteils aus den Vereinigten Staaten und ein kurdischer Staat ist das, was halt Erdogan gar nicht braucht. Also, ne? Das kann er gar nicht gebrauchen, weil er ja auf seinem Gebiet auch die Kurdenfrage hat und die noch nicht geklärt hat. Ne? Da gibt es zwar die Friedensverhandlungen, die er für beendet erklärt hat, aber ja, kann man sich natürlich fragen, ob er das jemals wirklich gewollt hatte. Und das ist eh ein Grund, denke ich. Das zweite sind natürlich neue Wahlen.
Warte, aber wenn wir kurz dabei bleiben, also Kurden gibt es im Norden Syriens, im Norden Iraks und in der Osttürkei.
Im Iran gibt es, glaube ich, auch noch ein bisschen. Ne?
Aber sozusagen, also denkbar wäre ja, oder das ist ja auch, glaube ich, das, wo die Bestrebungen eines möglichen Kurdenstaates hingehen, dass eben Teile aus diesen drei Ländern zusammengefügt werden, also Teile, die mehrheitlich von Kurden bewohnt werden, von mir aus auch, ich bin da jetzt nicht so tief drin, historisch irgendwie von den Kurden beansprucht werden, dass sich daraus ein neuer kurdischer Staat entwickelt. Diese Bestrebung gibt es ja seit 100 Jahren irgendwie, ein Kurdistan zu gründen. Jetzt ist es so, dass durch diese, also erstmal haben die Kurden im Nordirak ja eh schon relative Autonomie gehabt in den letzten Jahren, mehr als die Kurden anderswo. Und es ist ja schon denkbar, dass durch diese den Zerfall Syriens, der ja de facto stattfindet, und irgendwann wird sich dieses Staatsgebiet wieder neu zusammensetzen und das muss nicht zwingend so sein, wie es vor diesem ganzen Krieg war. Auch in Irak weiß niemand genau, was passiert, ob die Grenzen so bleiben, wer sich was unter den Nagel reißt. Also es ist nicht die Angst in Anführungszeichen, aber die Perspektive, dass sich womöglich dort ein Kurdenstaat gründet, ist ja jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen in den nächsten Jahren. Insofern, ich wollte das nur kurz den Hintergrund dazu erklären, dass Erdogan womöglich von der Angst getrieben ist, dass dann auch die türkischen Kurden und die PKK als der bewaffnete Arm sich dieses Stückchen nehmen wollen von der Türkei und sich dem kurdischen Staat anschließen wollen.
Ja,
oder so ungefähr? Ja. So oder?
Genau, so ungefähr. Also kann man natürlich irgendwie nicht so richtig sagen. Aber davor hat der Mann bestimmt Angst. Und ich glaube, es gibt doch zwei so Selbstverwaltungsregionen dort in Nordsyrien. Kurden, die nachdem die syrische Armee sich zurückgezogen hat oder zum Teil vertrieben wurde, in diese Nischen rinnig gesprungen sind und eine Selbstverwaltung aufgebaut haben und die Türkei jetzt natürlich versucht, dort auch Breschen rinzuschlagen. Also man redet ja auch in der Türkei offen darüber, ob man da nicht nur militärisch eingreift.
Wo?
Und in Syrien.
In Syrien.
Ja, ja, ich habe, die türkische Regierung hat ja verlautbaren lassen vor einigen Tagen, dass sie sich eine Flugverbotszone vorstellen kann. Ne? Eine Flugverbotszone und wir kennen es ja von Libyen so ein bisschen, gibt es so eine Flugverbotszone, dann gibt es so ein paar Kämpfer, die man dann halt unterstützt, also die gehen dann da als Bodentruppen und werden dann vom Westen so militärisch unterstützt und da möchte man gerne eine Flugverbotszone haben. Diese Forderung von der Türkei, die ist ja nicht neu, die gibt es ja schon seit ein, zwei Jahren halt. Aber sie konnten sich damit nie durchsetzen. Und nun sieht es so aus, die Amerikaner haben das wohl verneint auf einer Pressekonferenz, irgendwie, dass sie da an der Flugverbotszone interessiert sind. Aber bei halt Erdogan und der türkischen Regierung ist es auf jeden Fall der Fall, dass die dort gerne Flugverbotszone haben möchten. Und die wurde halt genau...
Mit welchem Ziel?
Diese Flugverbotszone?
Ja.
Also das ist, glaube ich, eine längere Geschichte, aber jeden Fall ist natürlich auch auf jeden Fall klar, dass die Türkei daran interessiert ist, in Syrien das zerfallen wird, da sein Stück vom Kuchen abzubekommen halt so. Ne? Also man ist ja nicht so unbeteiligt am syrischen Bürgerkrieg, wie man da tut halt so. Ne? Man lässt Grenzer, also man lässt halt Kämpfer passieren, man versorgt die in Krankenhäusern, das weiß man, also das weiß man auch. Und ja, vielleicht benutzt man die da auch so ein bisschen, so diese IS-Kämpfer, um da erstmal diese Regime da aus dem Weg zu räumen und sich dann irgendwie von so einem zerfallenen Syrien da ein Stück zu sichern. Ne? Da dreht sich ja, denk ich, auch im Nahen Osten um Vormachtstellung, um zukünftige Kämpfe. Also der Nahe Osten ist ja mehr oder weniger zerfallen, wird neu geordnet und jeder versucht sich da natürlich seinen Teil vom Kuchen zu sichern.
Aber wenn ich mir überlege, wie der Islamische Staat, diese sogenannte Organisation, wie die bisher agiert, dann wäre meine Vermutung doch, sollte sich IS dauerhaft in Irak, Syrien festsetzen können, da so diese staatsähnlichen Strukturen, die ja angeblich teilweise schon bestehen, festigen können, da also wirklich ein Player werden in dieser Region. Was sollte die davon hindern, dann die Fühler weiter auszustrecken, zum Beispiel auch Richtung Türkei? Also dem IS ist es an keinerlei internationale Abkommen gebunden, wendet extreme Gewalt gegen Zivilisten, gegen andere Religionsgruppen an, lässt keine Zivilgesellschaft zu, ist ein islamistischer, im Prinzip faschistischer Staat oder Gebilde. Ja, also das heißt, Erdogan muss doch über kurz oder lang dann auch befürchten, dass seine Grenzregionen dauerhaft in einer Art kriegerischen Konflikt sind. Das kann doch nicht in seinem Interesse sein, oder schneide ich das nicht?
Also die Türkei ist ja militärisch wahnsinnig stark und auch die Geheimdienste sind dort wahnsinnig stark und man weiß es natürlich oft aus der Geschichte hoch, diese Zauberlehrlinge, die Geister, die ich rufe, die werde ich nun nicht los. Also so eine Sachen verselbstständigen sich ja oft und so gut sind die Kalkulationen dann wahrscheinlich auch nicht, dass man da genau weiß, dann das wird jetzt nicht nur auf Saudi-Arabien, auf die Türkei überspringen, sondern das könnte ja auch auf Saudi-Arabien halt überspringen oder auf andere Staaten halt so, ne? Aber zum Thema IS würde ich da nur sagen, das ist halt ein schwieriges Thema, aber das Beste, was ich bis jetzt zu diesem Thema gehört habe, war von Jürgen Todenhöfer.
Oh Gott.
Ja. Na, der war da,
der hat ja, der war 10 Tage da, schreibt gleich ein Buch drüber. Jürgen Todenhöfer, der schreibt ein Buch darüber, wenn er einmal über den Gazastreifen fliegt und kurz runterguckt.
Ich habe mir das Buch nicht durchgelesen, aber ich habe ein Interview mit dem gesehen, was er danach gegeben hat, als er zurückkam und also das war zu dem Thema zumindest das Beste, was ich bis dahin gehört hatte. Also das war jetzt nicht...
Keine Ahnung, den Kredit bei mir hat er beim letzten Gaza-Krieg verspielt. Also ich finde, der macht Dinge, die andere Leute nicht machen, aber der ist kein Journalist in dem Sinne. Also der emotionalisiert die Dinge so wahnsinnig. Und beim letzten Gaza-Krieg, dann war er nach den israelischen Bombardements, die schlimm genug waren, keine Frage, in Gaza und hat sich dann da aber irgendwie hingesetzt und diese Fotos teilweise gestellt, dann aus dem Zusammenhang gerissen und so. Klar, um deutlich zu machen, wie sehr die Zivilbevölkerung in Gaza leidet, was unbestritten ist, aber trotzdem finde ich da, wenn ich ihn in Talkshots sehe und wie er immer so beflissen ist und so berührt davon und so, irgendwie denke ich, weiß nicht, der emotionalisiert die Leute so und verkürzt auch die Zusammenhänge.
Ich möchte mein Statement nicht dazu. Ich will auch nicht als Person über den reden, sondern das dreht sich eher um den islamischen Staat und was der da gesagt hatte, das war bis jetzt dem, wo ich mir, also was so, für mich so so relativ nahe kam, so eine Erklärung gab halt, ne? Wie kann man so sein, wie kann man so drauf sein wie diese Leute dort, ne? Und er sagt dann halt, naja, mein Gott, die wollen provozieren, die wollen, dass wir dorthin kommen, die haben nichts zu verlieren. Und wenn man sich den Nahen Osten anguckt, da ist ja nun wirklich nicht mehr viel halt so, ne? Da gibt es ja nun wirklich wenig staatliche Strukturen noch, da kann man eigentlich vom Mittelalter reden, der Stärkste siegt, da gibt es Milizen und was weiß ich nicht, noch was alles.
Ja. Moment, ne? Aber ich habe nicht verstanden, die wollen, dass wir da hinkommen oder was?
Ja, der Todenhöfer sagt, der hat gesagt, in diesem Interview, da hat man ihn gefragt, was denken Sie, warum die so eine grausamen Sachen machen? Und da sagt er, ja, die wollen, die wissen, dass sie sterben werden, also die haben nichts zu verlieren, die haben ihre Familien verloren, die leben da in einer steinzeitlichen Gesellschaft und der Tod, die sind ja religiös dort, der Tod ist ja da nichts irgendwie wie bei uns oder wie für mich als Atheist jetzt, sondern da kommt ja dann ein Paradies mit den Jungfrauen und ganz toll alles und wenn man schon sterben muss, dann möchte man natürlich, so beschreibt er das da, gegen ihren starken Feind halt kämpfen und sterben, weil dann, weiß ich nicht, ob man die 99 Jungfrauen, die den Märtyrern da versprochen werden, noch steigern kann, das kann ich nicht sagen, aber also man muss sich doch fragen, wie kommt man darauf, dass man so einen Scheiß macht, ne? Also dass man wirklich so provoziert, dass man Leute öffentlich hinrichtet, bestialisch sich aufführt, was wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr kennen, ne? Die ganzen Kulturdenkmäler zerstört, was eigentlich halt unser wie sie nicht Erbe ist. Also da fragt man sich doch schon, wie kann man so drauf sein? Wie kann man so drauf kommen?
Ideologisiert.
Ideologisiert, aber
Ja, also eine Ideologie, in diesem Fall eine falsch verstandene Religion, steht als Konstrukt über diesen Handlungen, legitimiert das alles, preist das sogar noch an? Also das hat ja, wenn man, ja, ich meine, wir glauben so im weitesten Sinne an humanistische Werte und die verbieten einfach vieles davon, egal wo man politisch jetzt genau steht. Und wenn man eine vollkommen andere Ideologie hat, dann darf man eben sowas.
Ja. Ja.
Oder hat das mit der Religion nichts zu tun? Also.
Mir ist das ein komplettes Rätsel halt so, ne? Aber ich hatte da auch letztens war was in der New York Times, da wurde auch in Deutschland so ein bisschen berichtet drüber, dass auch die Amerikaner auch relativ lange schon von diesem IS wissen und auch von diesem Kalifat, die ja da errichten wollen. Und bis jetzt ist das militärische Losschlagen ja auch relativ wirkungslos gewesen. Also wie der Vorredner da vorhin oder warst du das gewesen, der gesagt hatte, die Stellung der PKK sind massiv bombardiert worden und die von ISIS halt nicht so. Also, das
also von der Türkei, ne? Vom türkischen Militär.
Von den Amerikanern.
Die Amerikaner werden nicht also, die Kurden bombardieren.
Ja, aber dass da, also man wundert sich halt schon irgendwie, dass so eine Organisation da irgendwie, dass so eine große Militärmaschinerie da nicht irgendwie so die Erfolge hat, die man sich vorstellt, sondern eigentlich muss man ja sagen, dass halt ISIS wächst, ne? Wächst und gedeiht, richtig.
Ich glaube, zur Rolle der Türkei und was in der Türkei passiert, mache ich, glaube ich, demnächst mal eine eigene Sendung zu. Ich glaube, dass
wir wollten auch wieder zurückkommen zur Türkei und nicht bei ISIS, weil das ist ja nun wirklich total schwierig und
muss man natürlich mitdenken dann in diesem Kontext.
Ja, das
Steffen, es sind noch ein paar Leute in der Leitung hier um gleich 10 vor 12.
Gut.
Ich verabschiede mich mal von dir und danke aber.
Vielen Dank, tschüss.
Bis dann, tschüss. Hallo, Medi. Nee, falscher Knopf. Nicht mal Knöpfe drücken kann er. Guten Tag, Medi.
Guten Abend.
Hallo nach Mannheim, jetzt aber. Medi, offene politische Runde heute. Worum geht's bei dir?
Um Flüchtlingshetze auf Facebook, um es mal ganz kurz zu sagen.
Flüchtlingshetze auf Facebook, okay. Ja. Habe ich auch einige Beispiele von gutieren dürfen in der vergangenen Woche. Auch auf der Fritz-Facebook-Seite. Ist echt irre, wenn sie einmal losgelassen sind. Meinst du denn, dass viele von diesen Kommentaren, dass die Leute das in echt auch so sagen würden?
Es gibt Leute, die würden das tatsächlich in echt sagen. Habe ich auch schon welche kennengelernt in der Schule. Die lesen sich halt so Dinge im Internet durch, auf Verschwörungsseiten, auf Seiten von der NPD, von der FPÖ und keine Ahnung von wo. Und sagen das natürlich auch in der Schule und meinen halt, ja, die Ausländer oder die Flüchtlinge, die kommen nach Deutschland nur, um Sozialleistungen abzugreifen. Was ja nicht geht, weil die kriegen ja deutlich weniger Geld als Hartz IV.
Kommt auch drauf an, wer warum kommt, mit welchen Rechten, mit welchen Hintergründen. Kann man so pauschal wenig. gar nicht diskutieren. Ist unsinnig.
Ja, und wie halt teilweise auf Facebook dann diskutiert wird, Volksverhetzung vom Feinsten kann man da nur sagen, dass man Auschwitz wieder aufmachen soll. Und es gibt auch Leute, die fordern, nehmt doch zu Hause welche auf. Ne? Liebe Politiker, macht das doch mal. Ja. Da machen die Politiker das und dann ist es auch wieder nicht richtig.
Aber Medi, was glaubst du denn, dass das, was bei Facebook und anderen sozialen Netzwerken jetzt zum Beispiel an diesem Thema Flüchtlingspolitik, was da gehetzt wird, findest du, dass das ja auch besorgniserregend ist, weil man da wirklich in die Köpfe der Leute reinguckt? Oder meinst du, dass das alles nicht so gefährlich ist? Weil erstmal ist es nur eine ganz kleine Minderheit von Leuten und zweitens mal reißen die ihren Mund wahrscheinlich noch viel doller auf aus der Anonymität in der digitalen Welt, als sie das wirklich meinen, tatsächlich von ihrer politischen Haltung her.
Es ist gefährlich. Muss ich mal sagen, es ist auf jeden Fall sehr gefährlich, weil das ist ja Volksverhetzung, strafbar. Und die Meinung, die sie verbreiten, das ist auch einfach pietätlos. Die Leute, die kommen da nach Monaten an, hatten viele Qualen hinter sich, haben viele Qualen gehabt, kommen in Deutschland an, um halt Asyl zu suchen, um halt einfach einen Ort zu suchen, wo sie halt einen Schutz kriegen, wo sie halt wirklich wissen, guck mal, hier bin ich sicher. Und dann kommen solche, auf gut gesagt, Vollidioten und hetzen dann gegen die Leute. Wenn dann Flüchtlingsfahne brennen, ja, das ist halt sehr suboptimal, um es mal so zu sagen. Ne? Und das Ganze breitet sich halt auch übers Internet.
Ja.
Die organisieren sich da und...
Das heißt aber dann, wenn sich das übers Internet verbreitet und die Leute sich da organisieren, dann ist es ja doch eine Minderheit, die aber versucht, durch starke Aktivitäten in sozialen Netzwerken eben sehr viel Gehör zu finden.
Ja, das hat man in Deutschland schon einmal, nur ging es ja damals nicht übers Internet.
Aber sollte man dann als gemäßigterer Mensch oder Mensch mit anderer Meinung sich mit den Leuten anlegen und eine digitale Diskussion anzetteln? Weil, um das gleich vorwegzunehmen, ich finde dabei immer, wenn ich das so verfolge, denke ich immer, also digital hat das so wenig Sinn, weil man so schnell irgendwie den Pfad der guten Diskussion verlässt und sich bla verleumdet und persönlich angeht und Schimpfworte und man denkt, so kann man gar nicht mehr sich wirklich über Themen auseinandersetzen, das kann man sich auch schenken. Oder findest du schon, man sollte da auch zurückposten?
Ja, also wenn man das machen möchte, dann sollte man das auf jeden Fall machen. Wenn so eine Diskussion dann am Ende wirklich gesittet abgelaufen ist, dann ist es auf jeden Fall schon mal was Gutes. Gut, ob man die Meinung des das Volksfeld, das jetzt geändert hat, das kann man nur schlecht abschätzen, aber man hat halt eine Diskussion geführt, man hat halt auch von ihm gehört, ja, wie sind denn deine Standpunkte, was findest du jetzt eigentlich schlecht daran, dass Flüchtlinge nach Deutschland kommen? Ja, um den halt auch ein bisschen besser zu verstehen. Mhm. Auch wenn das, was er sagt, eigentlich vollkommener Mist ist.
Ja, aber hört er dir auch zu? Also bringt es was, da zu diskutieren?
Ja, es gibt da schon wahrscheinlich was zu diskutieren, weil wenn jemand sagt, Auschwitz soll aufgemacht werden, dann sollte man schon mal fragen, warum soll es denn aufgemacht werden? Weil das ist ja eigentlich Straftat, was der macht, ne? Das ist eine Volksverhetzung.
Also ich weiß, das wäre für mich zum Beispiel so ein Punkt, wenn jemand so ankommt mit Auschwitz soll aufgehört, das ist so derartig weit unten, ich weiß nicht, muss ich mir jetzt die Mühe geben, dem noch was zu erklären? Oder ist das vielleicht irgendein, mit Verlaub, Mini, du bist 16, irgendein 13-Jähriger, der noch keine Ahnung hat und der in einem halben Jahr, wenn er ein bisschen was in Geschichte gelernt hat, auch das nicht mehr so schreiben wird?
Jein, also wie gesagt, in der Schule, da wird das auch teilweise so gesagt, in meinem Alter ein bisschen jünger, die hatten das in Geschichte schon durch, teilweise, ne, und kommen immer noch mit so einem Mist.
Ja.
Und meine, so ein kleiner Hitler in mir könnte schon nicht schaden.
Verstehe.
Ja, wie gesagt, es gibt tatsächlich im Internet auch Gruppen, die zeigen so Leute an, die halt direkt so schreiben, Auschwitz soll aufgemacht werden, Flüchtlingsheime sollen abbrennen und so, ne.
Ja, ist okay. Finde ich, oder? Also es ist wirklich, also man darf gewisse Standpunkte haben. Man darf auch dafür sein, dass kein Geld mehr für Flüchtlinge ausgegeben wird oder von mir aus auch, dass die EU die Grenzen nicht macht, darf man alles für sein. Aber wenn es den wirklich diesen Tatbestand der Volksverhetzung, wenn es ein offener Aufruf zur Gewalt ist und dergleichen und auch so eine Art von Holocaust-Leugnung oder so, klar, genau, dann ist das auch strafbar. Und warum soll man dann den Leuten nicht auch auf die Finger klopfen und denen mal zeigen, was sie da eigentlich schreiben und was das eigentlich bedeutet?
Ja, und im besten Fall, wenn die ja noch einen Arbeitgeber drin haben, keine Ahnung, arbeitet bei Porsche zum Beispiel, hatten wir schon mal einen Fall,
dann ist der
Ausbildungsvertrag auch mal ganz schnell weg. Ne? Ja.
Obwohl ich da wirklich sagen muss, der war auch 16, oder? Oder 17?
Ich hab's halt nur gehört, dass der bei Porsche gearbeitet und der Platz jetzt weg ist. So.
Ja. Der hat also sich entschuldigt, der hat gesagt, es ist eine Dummheit, die Eltern haben sich entschuldigt. Also ich finde auch, dass Leute eine zweite Chance verdient haben, wenn sie mal Mist bauen. So. Ich finde auch, dass Bands, die früher mal Nazis waren, wenn sie glaubhaft sagen, dass sie mit diesem Dreck nichts mehr zu tun haben wollen, dass man die dann irgendwann auch mit diesen Vorwürfen in Ruhe lassen sollte.
Das war bei Freiwild so, ne?
Ja, bei Freiwild bin ich mir da nicht so sicher, was ihre politische Haltung angeht. Ich meinte jetzt andere Bands. Freiwild, weiß nicht, ob die jemals Nazis waren, aber irgendwelche positiven Werte haben die aber auch noch nie vertreten.
Ja, was mich auch zum Beispiel aufregt, ist halt einfach von den selbsternannten, wie soll ich sagen, richtigen Deutschen, die es dann auf Facebook nicht hinbekommen, einfach mal eine ordentliche Rechtschreibung an den Tag zu legen. So, ich habe jetzt hier gerade einen Beitrag vor mir. Wir sind das Volk, Merkel. Und Volk dann F-O-L-C-K.
Oh Mann, ey. Folk. Die meinen hier Bob Dylan und so. Folk.
Ja, nee, das ist... Da kommt dann offensichtlich der Ausländer, um es so zu sagen, und legt wirklich in der Kommentarspalte eine perfekte deutsche Rechtschreibung und Grammatik hin.
Ja.
Na, wo man dann denkt, ja, wo ist denn da jetzt?
Ja,
ja, was ist da jetzt passiert? Aber
ich bin unentschlossen, Medi, weil ich weiß nicht, ich kenne diese Kommentare, die Leute schreiben irgendwas von Deutschland, den Deutschen und die blöden Ausländer und so und machen in jedem Satz zwei Rechtschreibfehler und Grammatikfehler Und ich denke mir dann, diese Leute sind solche Vollpfosten, die muss ich nicht ernst nehmen. Oder aber ist das nicht doppelt gefährlich, wenn die Leute, die können ja nicht mal richtig schreiben und sind aber wahlberechtigt, wie du sagst, und bilden ja irgendwie auch Volkes Meinung mit, wenn sie sowas posten. Aber wer nimmt das denn ernst? Also das liest du doch und denkst dir doch, von jemandem, der nicht mal die einfachsten Regeln der deutschen Sprache beherrscht, muss ich mir doch nicht erzählen lassen, was Deutsch ist. Das glaubt doch auch keiner.
Ja gut, also wenn es da schon mal ein paar hundert Likes für gibt, dann soll es ja auch schon ein paar hundert Leute geben, die das gefällt, denen das gefällt, ne?
Hast du so beobachtet?
Ja, der Beitrag, den ich jetzt vor mir habe, hat jetzt um 11:20 Uhr am 9. August 22 Likes gehabt, also da hat sich auch was entwickelt. was auch ganz so ist, sind auch diese Vorurteile, die ja geschnürt werden. Sobald sie in Deutschland sind, bekommen sie direkt irgendwie 20.000 Euro in Bar, ein Smartphone und eigentlich direkt ein 5-Sterne-Hotel, ne?
Ja, ja.
Das ist Quatsch.
Alles
das,
Unsinn.
Das weiß jedes Kind, dass es Quatsch ist.
Ja. Obwohl viele Flüchtlinge auch ein gutes Telefon haben und das natürlich auch brauchen. Also so eine Flucht heutzutage organisiert sich natürlich auch über ein Telefon.
Ja.
Und wenn man genug Verwandte anschnort und genug Geld zusammenkratzt, dann kriegt man auch irgendwo in Afrika gebrauchtes Samsung X40-2 oder wie heißt das?
Genau? Keine Ahnung. Ich bin jetzt von Raik Anders auf YouTube mal ein Video, Armes Deutschland heißt eine Sendung, ziemlich gute Sendung, und da wurde auch mal die Frage gestellt, warum sind eigentlich alle Flüchtlinge Männer? Jetzt mal so unter uns. Würdest du deine Frau und dein Kind da einmal quer durchs Kriegsgebiet schicken? Hm. Wahrscheinlich nicht, ne?
Naja, das nimmst und, du dann selber auf dich und dann
ja,
siehst du zu, dass du dich etablierst.
Dass man heile in Deutschland auch ankommt oder halt da, wo man hin möchte. Ja. Und dann zieht man halt die anderen hinterher.
Klar.
Und die Frage,
obwohl ja auch, du siehst ja auch die Bilder von Leuten, die jetzt in Griechenland, Türkei, Italien an den Küsten ankommen, da sind ja schon auch Frauen und Kinder dabei, die kommen halt einfach auch aus dem Kriegsgebiet.
Ja.
Und da ist die Frage, bleiben und sterben oder fahren und vielleicht überleben. Und dann kommen schon auch die Familien mit, ne?
Es wurde ja auch die Frage gestellt, warum die Flüchtlinge eigentlich auch immer Smartphones haben. Das ist halt bei denen im Gebiet so ziemlich das Einzige, was sie dann haben, um halt irgendwie zu kommunizieren. Na, weil eine vernünftige Infrastruktur von Strom her oder so gibt es ja auch meistens nicht mehr. Ne? Und da versuchen halt irgendwie mit über Handy halt dann mit seinen Verwandten da zu kommunizieren, geht's euch noch gut oder so, ne?
Du, es gibt auch Leute, die wollen Leuten das Hartz IV streichen, weil sie in jedem Zimmer einen Aschenbecher haben. Also
ja, das. Gut, darüber kann man sich streiten, aber direkt das Hartz IV komplett streichen, das muss auch nicht sein.
Nur ein Aschenbecher pro Hartz IV-Empfänger.
Natürlich.
Medi, wir sind am Ende der Sendung. Herzlichen Dank, ja? Auch ein ernstes Thema, aber danke für dieses launige Gespräch.
Danke auch.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Sorry, ihr Leute, die ihr jetzt nicht rankommt. Hättet ihr mal am Anfang der Sendung angerufen, die erste Stunde, da haben sich nur sehr, sehr wenige gemeldet. Und es war viel Platz für eure Geschichten, für eure Meinungen hier in der offenen politischen Runde im Blue Moon. Hendrik Schröder übergibt den Staffelstab an Babette Conradi, die mit dem Night Flight folgt. Wir hören uns wieder, wenn ihr mögt, morgen Abend auf Fritz im Blue Moon und übermorgen Abend auf Fritz im Blue Moon. Bis ihr dann denkt, so, jetzt könnte da ja auch mal wieder ein anderer stehen oder sind die alle krank. Bis morgen, Leute.
Fritz. Und das hört man.